Pur der HSV, der HSV-Podcast. Herzlich willkommen zu Pur der HSV, der HSV-Podcast, in dem wir Spieler, Trainer und Verantwortliche des Clubs zu Gast haben und sie von einer ganz privaten Seite vorstellen wollen. Präsentiert wird unser Podcast ab sofort von unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was genau macht Advergy? Das müsst ihr euch in der Analogie zum Fußball im Grunde folgendermaßen vorstellen. Auf der einen Seite gibt es gute Fußballspieler, das sind im Fall von Advergy gute, qualifizierte Fachkräfte aus der IT- oder Baubranche. Diese werden in der heutigen Arbeitswelt sehr dringend gesucht, so wie eben Fußballer mit hohen Skills. Und dann gibt es die Vereine, die diese suchen. Das sind im Fall von Advergy Unternehmen wie Startups, Konzerne oder auch mittelständische Unternehmen. Advergy ist der Manager dazwischen, der Vermittler zwischen den Fachkräften auf der einen und den Unternehmen auf der anderen Seite, also quasi, um im Fußball zu bleiben, der Spielerberater. Denn ab einem gewissen Level bewerben sich gute Arbeitnehmer nicht mehr selbst proaktiv bei einem Unternehmen, sondern warten meist auf ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen oder einem Headhunter. Die Menschen, die Advergy sucht, ticken genauso. Auf der anderen Seite unterstützt Advergy Unternehmen bei der Findung von qualifizierten Fachkräften, denn gerade in der IT- und Baubranche gibt es mehr Jobs als passende Mitarbeiter. Wenn ihr euch jetzt als Fachkraft oder als Unternehmen angesprochen fühlt, dann schaut euch die Möglichkeiten an unter advergy.de. Und nun viel Spaß mit unserem aktuellen Podcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres HSV-Podcasts Pur der HSV, präsentiert von Advergy. Wir sind zurück und wir, das in diesem Fall die beiden Hosts, meine Wenigkeit Thomas Husmann und mir gegenüber sitzend, wie immer, Lars Wegner. Moin Lars.
Moin Tom.
Ja, und zu meiner Linken bzw. Lars Rechten, da sitzt heute Ransford Jeboa Königsdörfer, der Gast der Folge Nummer 21. Ransi, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Danke, moin, liebe Zuschauer.
Zuhörer. Es ist Ransys erster Podcast, also eine Premiere, haben wir eben schon drüber gesprochen. Wir grooven uns noch ein bisschen ein, wir möchten dich näher kennenlernen. Wer ist der Mensch hinter dem Sportler Ransford Jeboa Königsdörfer? Und man merkt schon immer, wenn man diesen Namen auch ausspricht, der ist sehr klangvoll, damit wollen wir gerne einsteigen. Klangvoller Name, Spitzname Ransi, hat sich hier so ein bisschen durchgesetzt. Ist das so, der Spitzname?
Ja, also ich denke, also früher, wo ich in der Schule war, haben mich immer alle Ransford genannt oder meistens haben sie es eher deutsch ausgesprochen, Ransford. Aber mittlerweile, wo ich dann zu Hertha gewechselt bin, hat sich das dann mit Ransi so eingefügt. Manchmal wurde ich schon früher so genannt, aber so richtig nur Ransi, meistens ab Hertha, ab der U14 da. Ja.
Okay, gab es da einen speziellen, der das eingeführt hat oder so und immer so genannt hat?
Nee, das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Gibt es ja manchmal, dass einer da besonders drauf setzt irgendwie. Aber
ja, das stimmt, das ist ja aber bestimmt Trainer oder so. Ja.
Gab es auch mal Ramsey?
Das hat Scholl immer gesagt von Dynamo, hat immer Ramsey gesagt. Also okay. Der wusste, dass ich Ramsey heiße, also, aber der hat immer Ramsey gesagt, der hat immer seinen eigenen Spitznamen gehabt.
Okay, so kam das mal zustande, weil das ist, da haben wir auch in der Recherche mal, hatten wir das gefunden und dachten so, okay, woher kommt das M auf einmal?
Aber das war Scholl.
Gut zu wissen.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, früher wurdest du Ransford auch genannt. Ist das heute noch so der Fall, dass sich manche auch Ransford nennen? Vielleicht vor allen Dingen im Elternhaus, dass die Mutter sagt eher Ransford oder?
Ja, stimmt. Ja. Meine Mutter und mein Vater sagen immer Ransford. Dann alte Freunde, die waren jetzt auch vor kurzem da, die sagen auch immer noch Ransford, weil die es halt von früher kennen. Aber sonst eigentlich kaum jemand. Also, nee. Alle eigentlich Ransi.
Jetzt hast du ja einen Doppelnamen, Ransford Jeboa, Königsdörfer. Ja. Und bei Jeboa, da klingt es natürlich bei allen HSV-Fans so wegen Anthony Jeboa. Ja. Bei ihm war es aber der Nachname. Bei dir ist das ein Zusatz zu dem Vornamen. Kannst du das mal erklären, wie das genau entstanden ist und was dahinter steckt?
Also mein Vater ist mit zweitem Namen Jeboa und ich weiß jetzt nicht, warum meine Eltern Ransford-Jeboa gemacht haben. Das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, aber mein Vater heißt halt mit zweitem Namen Jeboa und deshalb heiße ich auch so.
Der ist in Ghana sehr beliebt, also was heißt beliebt, aber kommt sehr häufig vor?
Ja, also ich weiß nicht warum, keine Ahnung, aber ja, der ist in Ghana sehr beliebt. In Ghana ist das ja so, dass, also jetzt nur Vornamen, es sind nach Wochentagen, also Montag heißt du so, Dienstag heißt du so und so weiter halt. Und aber ich weiß, vielleicht ist es auch bei zweiten Namen so, keine Ahnung, aber ja.
So. Und wie häufig wurdest du hier schon darauf angesprochen mit diesem Yeboah und HSV?
Anthony Yeboah jetzt? Mhm. Ja, ein paar Mal, aber jetzt eigentlich nicht so oft. Am Anfang haben welche gefragt, auch die Zeitungen und so natürlich. Aber da habe ich gesagt, ja, ich habe keinen Bezug zu dem oder so. Und dann war es auch ganz schnell eigentlich gegessen.
Wo eher die Älteren auch, die den klangvollen Namen Yeboah auch noch hinten auf dem Trikot vielleicht sogar haben, hier in der Zeit, wo er hier gespielt hat. Aber
das stimmt.
Hast du aber von ihm irgendwie auch was mitbekommen oder?
Also klar, habe ich schon von ihm gehört, aber jetzt Fußballspielen gesehen habe ich ihn nie, glaube ich. Also vielleicht mal habe ich mal ein Spiel geguckt, aber ich habe jetzt nicht nur auf ihn geachtet oder er ist mir jetzt vielleicht in dem Spiel nicht so aufgefallen, aber jetzt so richtig habe ich ihn nie beobachtet oder sonstiges.
Ja. Der Name kommt, ist ja auch zusammengesetzt, du hast eine deutsche Mutter und ein Vater aus Ghana.
Ja.
Wie bist du denn? Was hast du denn so selber für deine Persönlichkeit von wem übernommen? Wann?
Ja, also ich bin ja bei meiner Mutter aufgewachsen. Also ich bin schon sehr deutsch, sage ich mal. Also meine Eltern haben sich recht früh getrennt, wo ich klein war, aber das war für mich nie ein Problem und so, weil meine Eltern verstehen sich halt auch miteinander. Wir feiern auch immer zusammen Weihnachten, Geburtstage und also auch wenn ich jetzt hier in Hamburg bin, meine Mutter geht auch meinen Vater besuchen, so ist jetzt nicht. Die verstehen sich, deshalb hatte ich nie ein Problem damit. Aber deshalb bin ich, würde ich auch sagen, so von meiner Art her eher deutsch als jetzt Afrikaner. Aber natürlich fühle ich mich trotzdem verbunden zu Afrika wegen meinem Vater auch.
Ja, kommt das Afrikanische auch manchmal? Zeigt sich das in bestimmten Situationen?
Ja, ich denke, also ich kann jetzt keine beschreiben oder so, aber ich denke, manchmal merkt man schon, dass ich vielleicht ein bisschen Afrikaner bin, weil ich mich anders verhalte oder sonstiges. Ich glaube, ein paar Eigenschaften habe ich bestimmt auch von meinem Vater. Ist ja jetzt nicht weit dahergeholt irgendwo, aber ja.
Wie zeigt sich das Deutsche? Also wenn man es ganz platt formulieren möchte, stehen ja Deutsche für Pünktlichkeit. Du bist ganz pünktlich heute zu unserem Termin gekommen zum Beispiel.
Ja, also auch meine Freundin immer, die ist so unpünktlich, aber bei sowas bin ich knallhart. Also pünktlich bin ich immer, also ja, da setzt sich das Deutsche sehr durch bei mir. Also ich bin meistens überall immer in Treffpunkt so und so. Ich bin meistens 10 Minuten früher da jetzt, außer jetzt. Das war ja relativ kurzfristig, aber ja, schon sehr pünktlich.
Du bist geboren, aufgewachsen, ja, und auch groß geworden in Berlin, also in der Bundeshauptstadt von Deutschland und der Metropole schlechthin. Ganz allgemein erstmal zu Beginn gefragt, was bedeutet dir Berlin?
Also Berlin natürlich ist eine Riesenstadt, ist eine super Stadt. Also ich finde, das Coole an Berlin ist auch, dass Berlin, sag ich mal, vielfältig ist. Ich meine jetzt nicht mal nur von der Kultur her, sondern es gibt hässliche Orte in Berlin, es gibt richtig schöne und ich denke, dieses Gesamtpaket macht Berlin einfach echt super, muss man mal sagen. Hat zwar mal genervt, früher mit U-Bahn überall hinzufahren und eine Stunde zu brauchen, aber ja, nee, Berlin war schon top zum Aufwachsen.
Wo und wie bist du aufgewachsen?
Also ich bin in Wedding geboren, also nähe Morbid, das ist so eine Brücke gibt's da und das Morbita-Teil, wenn du über die Brücke gegangen bist, warst du in Wedding und da habe ich direkt gewohnt, aber in meiner Kindheit habe ich mich eher im Morbid aufgehalten, das hieß Stefan-Spielplatz, da war ich eigentlich so gut wie jeden Tag. Gute Freunde von mir haben auch in der Nähe gewohnt, also es waren keine 2 Minuten vom Spielplatz entfernt und da war halt ein Bolzplatz, ein normaler Spielplatz halt und da haben wir halt jeden Tag Fußball gespielt oder so, keine Ahnung. Und da waren wir dann nach der Schule bis abends immer und dann bin ich eingeschlafen, erschöpft und ja.
Wie war der Bolzplatz? Käfig?
Ja, oder? Es war so ein Käfig, Betonplatz, Gittertore, also eigentlich so ein normaler, daneben war direkt ein Penny, glaube ich, haben wir uns immer, wenn wir mal schöpfen waren, keine Ahnung, trinken irgendwas geholt, keine Ahnung, Kratzeis im Sommer, Wassereis und ja.
Und den Tag da verbracht natürlich.
Ja, also ich war, wo ich klein war, wirklich fast, also so gut wie jeden Tag eigentlich da, ja, ja, war echt schön.
Genau, und dann ging es über die Brücke zurück, oder?
Ja, ja. Also ich habe von da, ich bin meistens Fahrrad gefahren früher, da habe ich so, sag ich mal, mit Fahrrad 10 Minuten nach Hause gebraucht und ja, es ging eigentlich immer. Aber ich habe oft auch bei den Freunden geschlafen, also der war auch auf meiner Schule und der hatte auch keinen weiten Weg zur Schule, deshalb war es eigentlich ganz easy.
Und da waren wahrscheinlich auch alle Altersgruppen so gemischt und man musste sich auch so ein bisschen durchsetzen wahrscheinlich da auf dem Bolzplatz, oder?
Ja, ich glaube bis von 6 bis, ich glaube jetzt extrem alt waren nicht, ich sag mal 14, keine Ahnung, wir haben da mal so gezockt zusammen, waren immer so gemischte Teams meistens, also wenn wir 5 gegen 5, 6 gegen 6, keine Ahnung, gespielt haben oder Rüberschießen haben wir auch gespielt und ja, war sehr viel Mix auf jeden Fall dabei.
Was ist Rüberschießen bei euch gewesen?
Also Rüberschießen ist bei uns gewesen, jetzt sagen wir mal, man ist 1 gegen 1 auf dem ganzen Feld und sagen wir, ich beginne jetzt auf der rechten Seite, schieße den mal rüber, versuche ihn natürlich ins Tor zu schießen. Wenn der Ball zurückkommt über die Mittellinie, auf meine Seite, darf ich wieder schießen. Und wenn der auf seiner Seite bleibt, sehr dran mit Schießen.
Ja. Okay.
Ja. Und dann gibt es eine Zählweise, bis jemand gewonnen hat, oder?
Ja, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, bis wie viel wir gespielt haben. Entweder solange wir Bock hatten oder bis, keine Ahnung, 5, 10. Es kommt drauf an, wie leicht Tore gefallen sind.
Das war dann alles so, das heißt ja Kiez, so Stadtteil in Berlin.
Ja.
Ja. Das war dann alles so in deinem Kiez. Du hast eben schon einmal gesagt, so ja, U-Bahn fahren hat auch genervt. Wann begann das so, dass du dich da auch mal ein bisschen weiter in Berlin umgeschaut hast?
Ich glaube, wo ich zu Charlottenburg gewechselt bin, zu SDC, da bin ich viel U-Bahn und S-Bahn gefahren, weil ich hatte, glaube ich, dreimal pro Woche Training und das von mir, ich habe am Amrumer Straße da gewohnt, bin ich immer bis Zoologischer Garten gefahren und dann bis, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie Westkreuz oder, nee, eine Station nach Westkreuz bin ich mal gefahren und dann muss ich halt immer laufen und das öfters in der Woche und da hat es so begonnen, würde ich sagen, also so 10 oder so, glaube ich.
Ja, durch den Vereinsfußball also. Du hast angefangen beim SC Minerva 93.
Ja, da
das ist auch in Moabit, ja?
Ja, da muss ich noch nicht mit Bus und Bahn fahren. Da bin ich auch mit Fahrrad immer hingefahren. Aber da hatte ich auch nur zweimal pro Woche Training oder so damals. Aber wie schon gesagt, wo ich dann zu SCC gewechselt bin, musste ich dann öfters mal Bahn fahren.
Und das ging schon so los, dass du früh gedacht hast, ich muss mal zu einem anderen Club oder warum?
Nee, das war eigentlich so, wir hatten mit Minerva, das war auch mein erster Flug, da sind wir nach Blackpool geflogen, weil wir da so ein Turnier hatten oder so. Und also, ja, ich war ja schon in meiner Mannschaft so eigentlich schon der Beste da bei Minerva und der Co-Trainer damals hat dann mit meiner Mutter geredet, also die Eltern waren auch dabei bei dem beim Ausflug, sag ich mal, oder bei dem Turnier und da hat der Co-Trainer von Minerva mit meiner Mutter geredet und hat gesagt, ja, Renzi kann ja schon mehr als manch anderer und vielleicht sollte er mal zu einem besseren Verein gehen und so und da hat er vorgeschlagen, ja, wie wär's denn mit SCC und so und dann habe ich da halt irgendwie Probetraining will ich es jetzt nicht nennen, aber ich habe da jetzt, sag ich mal, vorgespielt und habe es ganz gut gemacht und ja, dann war ich bei SCC.
Wie alt warst du da?
Ja, ich würde so sagen, um den Dreh 10 so ja, ungefähr. Ich weiß nicht genau, aber 10, 11 ja, würde ich sagen, ja.
Wann hast du mit Fußball angefangen im Verein?
Lass mich nicht lügen. 5
okay, vielleicht? Ja, also schon Bambinis ja, und.
Ja, das Ding war, ich habe früher mit meiner Mutter auf diesem Spielplatz halt da immer Fußball gespielt und meine Mutter wird ja auch nicht jünger, sage ich mal. Und da hat sie auch irgendwann nicht mehr die ganze Zeit Bock, mit mir die ganze Zeit Fußball zu spielen. Und da hat sie mich halt im Fußballverein angemeldet und ja, und so hat es dann alles angefangen.
Dass man mit so einem Verein dann aber so eine Reise macht, ist ja schon was Besonderes
ja,
gewesen, oder?
Also das war jetzt, ich glaube, es war auch einmalig. Also ich glaube, die Eltern mussten auch schon viel zahlen natürlich, weil der Verein könnte das ja alleine gar nicht stemmen. Aber es war echt cool. Wie schon gesagt, war auch mein erster Flug. Also war ein Abenteuer für mich.
Ja, das glaube ich.
Hast du noch besondere Erinnerungen daran, wo du sagst, Abenteuer, erster Flug?
Oh, besondere Erinnerung, an den Flug und so habe ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass irgendeiner hatte da ein iPod und so, davor hatte ich halt immer so Tastenhandys und so natürlich. Nur halt zum Anrufen. Und nach der Reise wollte ich unbedingt einen iPod. Der hatte mal Jetpack Joyride da gezockt. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Und ich wollte danach auch unbedingt einen iPod haben und unbedingt das Spiel spielen und ja. Also das ist so meine Haupterinnerung.
Ich kenn's nicht, aber
das ist hängen geblieben. Ich kenn's auch nicht, aber interessant, was dann in dem Alter hängen geblieben ist. Und als Zehnjähriger hast du angefangen, durch Berlin mit der U-Bahn zu touren dann.
Ja, also ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt auch, ich weiß noch nicht alles, aber vieles alleine gemacht, weil meine Mutter muss natürlich auch arbeiten, sie war halt alleinerziehend. Und deshalb wurde ich auch relativ früh, sage ich mal, sehr selbstständig und wusste, was ich machen muss. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob meine Mutter mich zum Training gebracht hat damals dann, aber ich habe viel alleine gemacht auf jeden Fall dann irgendwann auch.
Würdest du dich heute selbst als Berliner bezeichnen? Also ist das so in deiner DNA noch?
Ja, klar. Verankert? Also klar bin ich Berliner und ich habe ja schließlich 17 Jahre dort gelebt und so, aber also jetzt momentan, ich muss jetzt auch nicht jedes Wochenende nach Berlin fahren oder so, ich fahre vielleicht einmal im Monat nach Berlin, aber ich weiß nicht, ich vermisse jetzt, das klingt vielleicht kacke, aber ich vermisse jetzt Berlin auch nicht unbedingt, also ich lerne ja auch vieles Neues kennen, ich habe ja in Dresden viele neue Sachen kennengelernt, jetzt in Hamburg habe ich ja auch noch einiges aufzuholen, also ich kann ja auch viele Sachen hier kennenlernen, deshalb reizt mich, sag ich mal, in dem Fall Berlin jetzt nicht unbedingt. Klar will ich meine Freunde und meine Familie sehen, so ist jetzt nicht, aber ich will auch hier viele neue Sachen sehen und was weiß ich. Ja.
Berlin, Hamburg und neue Sachen kennenlernen ist ein gutes Stichwort. Wir haben eine Frage von einem auch gebürtigen Berliner, mit dem du auch eine Zeit lang mal zusammengespielt hast.
Brands, grüß dich. Dein Lieblings-Berliner Julius hier. Wie ich sehe, hast du schon sehr gut eingelebt in Hamburg. Das freut mich sehr. Meine Frage an dich, konntest du in Hamburg schon den Döner testen? Gib mal ein Statement ab, wie ist der, vor allem als Berliner? Wir in Dresden vermissen dich sehr, du inzwischen auch. Ich wünsche dir sportlich weiterhin alles Gute, verfolg dich. Und mach's gut, Renz, hau rein.
Ja, Julius Kade,
war das? der hatet den Döner in Dresden sehr und ich habe ihn auch vorhin, also wir haben so eine Gruppe, Agi, Joni, Jule und ich, da habe ich auch vor kurzem so einen Beitrag reingeschickt, wo drin stand, dass anscheinend von irgendeiner Statistik der beste Döner in Dresden wäre und so. Und
okay. Nee, aber den Text habe ich übrigens auch gelesen.
Ja?
Und der nicht ganz so gute und teuerste kommt aus Hamburg.
War ja, da also das Resultat. Ich war auch echt geschockt. Ja, also Ich habe jetzt schon mittlerweile hier Döner probiert und ich glaube, ich habe 6 bis 8 Euro oder so gezahlt. Also ich habe wirklich einen Schock bekommen. Ich habe jetzt auch lange nicht mehr in Berlin Döner gegessen, aber also in Dresden hat der, glaube ich, 4,50 oder so gekostet und da habe ich schon einen Schock bekommen. Aber in Hamburg ist der, würde ich schon sagen, besser als in Dresden auf jeden Fall. Aber ich denke, Berlin ist top. Also da kommt keiner ran, denke ich.
Egal, wo man da hingeht.
Ja. Und
preislich auch nochmal
deutlich
günstiger.
Ja. Okay. Also wie schon gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er momentan in Berlin kostet, aber ja, in Hamburg ist sehr, sehr teuer.
Julius Kade, Mitspieler bei Dresden oder aktueller Spieler bei Dynamo Dresden, nennt dich Rance. Ja. Nochmal eben bei Spitznamen waren. Rance gehört also auch dazu,
ohne das I? Ja, den hat Joni, also Jonathan Meyer hat damit angefangen und ich glaube, die beiden sind die einzigen, die das sagen. Mit Jule habe ich auch sehr viel Zeit verbracht in Dresden. Hat echt Spaß gemacht auf jeden Fall. Das da war echt cool.
Wir waren so bei der Eingewöhnung auch in Hamburg. Wie ist die sonst verlaufen? Also mal ab ferner vom Sportlichen, sondern wie bist du hier angekommen?
Ich habe ja am Anfang im Hotel gewohnt. Will ich ungern nochmal machen. Also keine Ahnung, ich mag das irgendwie nicht so im Hotel zu leben. Also manche leben ja 24/7 im Hotel, verstehe ich gar nicht. Also ich finde, im Hotel hast du irgendwie nicht so deine Privatsphäre einfach. Du bist so nicht alleine. Jetzt sagen wir mal, ich bestelle mal Essen oder so, dann kriegt das irgendwie jeder mit, obwohl, ja, ich will ja einfach nur normal essen und so. Und keine Ahnung, manchmal denke ich dann, ja, die urteilen jetzt über mich, weil ich jetzt wieder bestelle und wieder, weil im Hotel habe ich schon viel Essen bestellt, weil ja, ich konnte halt nicht selber kochen oder so oder meine Freundin. Aber jetzt habe ich ja eine Wohnung, also es ist 1000-mal besser. Es ist schön, einfach seine eigenen 4 Wände zu haben, sage ich mal. Seit ich in der Wohnung bin, ist es auch nochmal besser auf jeden Fall.
Also so ein Wohlfühlort, den brauchst du schon, der so einen Touch hat, auch mit selbst eingerichtet. Und
es ist viel besser. Also ja, das Hotelzimmer ist jetzt auch nicht riesig oder so, ist ja auch schon ein bisschen kleiner und ja, es ist echt schöner, jetzt in der eigenen Wohnung zu sein.
Bist du ansonsten so ein Typ, der sich schnell auf neue Dinge einlassen kann? Das hast du eben schon so ein bisschen angedeutet, so hey, Dresden war cool, war was Neues, jetzt Hamburg auch was Neues.
Ja, ich denke, damit habe ich nicht so ein Problem. Also ich kann mich relativ schnell und gut einleben irgendwo. Klar braucht jeder irgendwo ein bisschen seine Zeit, aber an sich denke ich, dass ich nicht allzu lange brauche für sowas.
Was ist dir da wichtig? Du hast angesprochen, eigene Wohnung, einen Rückzugsort. Deine Freundin hast du gerade auch angesprochen. Ist die jetzt mit dabei hier in Hamburg?
Ja, also die studiert noch nebenbei in Dortmund, aber die ist jetzt auch mit mir zusammengezogen hier. Die macht jetzt gerade Praktikum hier in Hamburg. bin mal gespannt, wenn ihr Studium wieder losgeht, wie sie das so auf die Reihe kriegt dann, weil das ist ja eigentlich kein Fernstudium, das muss sie eigentlich vor Ort machen, aber will sie nochmal mit ihrer Uni sprechen, aber was war nochmal die Frage?
Ursprungsfrage, aber was brauchst du, um dich wohlzufühlen?
Nicht viel, denke ich, also ich glaube, ich bin ein einfacher Mensch, ich eine Wohnung, irgendwo, wo ich schlafen kann, wäre schon ganz schön, also mein eigenes Bett und ja, zocken tue ich auch ab und zu, meine Freundin und ja, sonst nicht viel, ein Auto wäre noch ganz cool, damit ich irgendwo hin kann, damit ich ein bisschen flexibel bin, aber ja, sonst nicht so viel, denke ich.
Passt doch soweit, die wichtigsten Sachen dabei. Julius Kade hatten wir angesprochen, der hat ja auch die Frage gestellt. Ihr habt die Gemeinsamkeit, dass ihr beide im Hertha-Nachwuchs gespielt habt, wenn wir jetzt nochmal wieder zurückblicken, so auf deinen Werdegang. Wir haben es gehört, Minerva gespielt und Charlottenburg und dann 2014 im Alter von 12 ging es zu Hertha BSC.
Ja.
Wie ist das zustande gekommen und was bedeutete das für dich, für dann den Hauptstadtclub zu spielen?
Also das war damals so, Ich war 2 Jahre bei SCC, das war so im April, hat dann meine Mutter eine Kündigung geschrieben für den, ich glaube, 30.06., da ich zu Tennis Borussia wechseln wollte. Dann kam die Kündigung hat sich SCC auch damals ein bisschen aufgeregt, sag ich mal. Und dann wurde ich, sag ich mal, mich rausgeschmissen bei SCC, war ein bisschen komisch alles damals. Habe ich in der Zeit bei TB trainiert, aber ich durfte natürlich nicht spielen. Dann habe ich da ganze Zeit trainiert, war alles schön, es war super dort. Dann hat Hertha angerufen. Hat gesagt, ja, wir würden dich gerne haben. Also die haben mit meiner Mutter telefoniert, ja, wir würden ihn gerne haben und so. Und für mich war Hertha einfach damals der Überverein in Berlin. Und hat mir meine Mutter davon erzählt. Und dann habe ich es gehört und ich meinte, oh Mama, ich will unbedingt dahin, bitte. Und sie hat gesagt, nein, du hast, also es gab ja damals so einen Mitgliedschaftsvertrag oder so, keine Ahnung, wie man das nennt. Du bist jetzt bei TB und du bleibst da jetzt auch und so. Und da habe ich geheult, oh bitte Mama, lass mich bitte dahin, bitte. Und dann hat sie die ganze Zeit gesagt, nein, das macht man nicht und so, das ist halt, sag ich mal, nicht korrekt. Und dann hat Hertha irgendwann, keine Ahnung, 2 Wochen später nochmal angerufen und da habe ich wieder dann, meine Mutter hat immer noch nein gesagt, habe ich wieder angefangen zu heulen und bla. Dann, ich glaube, ich habe mit meiner Mutter so auf den Sack gegangen einfach, dass sie gesagt hat, ja okay, weil wir lernen den Trainer kennen, Stefan Meisel, den lernen wir kennen und dann höre ich mir das mal an und dann schaue ich. Und dann haben wir uns mit dem getroffen, war alles gut und so und ja, jetzt war ich ja eigentlich bei TB und wollte aber zu Hertha. Also ja, ich glaube, in dem Alter kann man es mir noch verübeln, sage ich mal. Aber dann hat meine Mutter den da angerufen von TB und der hat das natürlich auch verstanden. Also der meinte halt, ja, Hertha ist ein super Verein, also da will ich dir jetzt auch keine Steine in den Weg werfen und ja, dann war ich dann bei Hertha.
Also deine Mutter hat schon so ein bisschen auf die korrekte Ausführung, so wenn man sagt, man geht irgendwo hin, hat sie da schon drauf bestanden.
Im Nachhinein verstehe ich das auch 100%. Ja. Also sowas macht man ja nicht. Ja. Aber keine Ahnung, ich habe halt damals nicht dran gedacht, dass vielleicht Hertha mich später will oder sonst. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich sozusagen rausfliege bei SDC. Hat ja auch keiner erwartet. Und ja, dann natürlich war klein, ich habe geheult.
Klar. Kann man ja auch verstehen, wenn Hertha kommt, also das ist in Berlin ja nun auch mal eine große Nummer, dass man dort spielen möchte, verständlich.
Ja, dann habe ich sozusagen meinen Willen in dem Moment bekommen. Ich habe meinen Willen oft nicht bekommen, aber in dem Moment schon.
Wie sind die denn auf dich aufmerksam geworden, wenn du gar nicht mehr gespielt hast? Die kannten dich vorher schon aus Auswahl.
Anscheinend, also ja. Das kann ich dir nicht sagen. Also es gab ja auch damals Berlin Hallenturniere, irgendwas so. Vielleicht da, also da haben die auch mitgemacht. Ich denke mal da irgendwo. Und dann gab es auch noch so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das Turnier hieß, aber da gab es auch so ein All-Star-Team, da war ich auch dabei mal und das war auch am Hertha-Gelände alles und ich denke, dann halt so wegen den Sachen halt sind die auf mich aufmerksam geworden, sage ich mal.
Welchen Stellenwert hatte Fußball damals für dich? Natürlich, du hast jeden Tag Fußball gespielt, klar, hast wahrscheinlich jede Minute auf dem Bolzplatz auch verbracht, wenn du nicht beim Training warst, aber dann fragt Hertha so mit 12, 13 an, du hast die Chance, da hinzugehen. Also da hat man ja noch den Traum, den du jetzt lebst, wahrscheinlich auch. Aber wie war das damals für dich so? Oh, jetzt Ja, möchte damals. Profi werden?
Nee, damals habe ich noch nicht dran gedacht, Profi zu werden. Ich wollte einfach also Fußball spielen und ich wollte halt immer ein höheres Niveau spielen, sage ich mal. Also gegen stärkere Gegner, weil ich finde, also persönlich, gegen stärkere Gegner macht halt auch mehr Spaß als gegen schlechte Gegner, weil schlechte Gegner, jetzt, wenn wir gegen den Kreisligisten spielen, gewinnst du halt 20-0 oder so, keine Ahnung, und ja, dann verbesserst du dich auch nicht, hast du auch nichts davon. Und deshalb, zu dem Zeitpunkt, wollte ich einfach immer höher spielen und so. Und auch damals, wenn ich jetzt, ich habe ja das Hallenturnier erwähnt, da wollte ich auch unbedingt gegen Hertha gewinnen, weil Hertha war halt immer der beste Verein in Berlin und deshalb wollte
ich. Habt ihr es geschafft?
Nee. Also ich glaube, da haben wir gar nicht gegen Hertha gespielt sogar. Die waren zwar bei dem Turnier dabei, aber das waren im Halbfinale haben wir, glaube ich, gegen SC Starken, glaube ich, gespielt und da haben wir 5-1 verloren und dann hat Hertha gegen Starken im Finale gespielt. Aber ja. Aber ich habe damals tatsächlich nicht nur Fußball gespielt, weil meine Mutter wollte damals immer, dass ich auch andere Dinge ausprobiere. Sie wollte, dass ich nicht nur mich auf Fußball, sage ich mal, fokussiere. Ich habe Tennis gemacht, ich habe Taekwondo gemacht, ich habe Tischtennis, Schwimmen. Ich habe sogar, eigentlich will ich es nicht erzählen, aber ich habe mal Ballett gemacht. Also meine Mutter wollte wirklich, dass ich alles ausprobiere, aber letztendlich habe ich trotzdem immer Fußball gespielt. Also ich hatte jeden Tag immer, also ich hatte Montag hatte ich immer Fußball, Dienstag hatte ich Schwimmen, Mittwoch hatte ich Taekwondo, Donnerstag hatte ich Fußball, Freitag hatte ich Tennis, irgendwas hatte ich immer. Also,
alles ja. Im Verein auch dann?
Im gleichen
meinst du? Im gleichen, ja, oder
nee, überhaupt? Nee, alles unterschiedlich irgendwo. Also ich, ja, also oder meinst du, ob ich die Sportarten im Verein
im Verein betrieben.
Die habe ich alle im Verein gemacht, ja. Ich glaube, Leichtathletik habe ich auch noch gemacht, genau, bei ASV hieß die, glaube ich. Und ja.
Okay. Gab es sowas, was dich noch besonders gecatcht hat oder wo du auch noch talentiert warst? Also wenn du jetzt in allen diesen Sportarten auch noch organisiert im Verein die ausübst, dann warst du ja auch sehr begabt sportlich.
Ja, ich glaube, in Leichtathletik war ich nicht so schlecht. Ich bin ja jetzt nicht so langsam, deshalb, ich glaube, so im Sprint wäre ich jetzt, glaube ich, nicht so schlecht gewesen. Aber, keine Ahnung, dieses reine Laufen oder jetzt, natürlich gehört auch Weitsprung, Hochsprung, was weiß ich dazu. Aber ja, das hat mich jetzt nicht so gecatcht, sage ich mal. Und Tennis war ich damals grottenschlecht, aber jetzt im Urlaub habe ich auch wieder ein bisschen Tennis gezockt, hat echt Spaß gemacht. Taekwondo, ja, das war nicht meins. Und Schwimmen, ich habe meine Abzeichen gemacht, aber das war es dann auch halt. Ne?
Ja. Gab es da auch einen Trainer, der gesagt hat, Mensch, bleib doch hier? Oder
nee,
so?
Jeder wusste ja, dass ich Fußball liebe und Fußball schon immer spielen wollte, aber also ich glaube, da ich war jetzt nicht so gut oder so begabt, sage ich mal, in den Sportarten, dass irgendjemand gesagt hat, du musst das unbedingt weitermachen und was weiß ich. Ich glaube, ich war so Durchschnittssportler in allen Sportarten und aber das war es dann auch.
Und glaubst du, dass dir das was gebracht hat für einfach auch die Fußballerkarriere?
Ja, kann sein. Also vielleicht, wenn ich auf Tennis gespielt habe, ist vielleicht ein bisschen meine Schulter ein bisschen gewachsen. Keine Ahnung. Also bestimmt irgendwo hat es mir bestimmt ein bisschen was gebracht, auch mit Leichtathletik. Vielleicht bin ich dadurch schneller, ausdauerfähiger oder was weiß ich geworden. Aber ja, also vielleicht ganz wenig, aber jetzt nicht übertrieben viel.
Es ging dann also zu Hertha BSC. Mit verstärktem Willen und Tränen hast du es geschafft, dass deine Mutter gesagt hat, alles klar, sagen TB ab und geh zu Berlin. Du hast eben schon gesagt, für dich war Hertha halt so top, top, top. Wie war das in der Jugend? Wer waren da Vorbilder? Wie hast du die damalige Mannschaft wahrgenommen? Wie war das auch vielleicht für dich als Person? Damals ja die Boateng-Brüder sehr prominent gewesen in Berlin mit diesem riesen Graffiti auch. Gewachsen auf Beton, also hast du das irgendwie auch so im Kopf gehabt, waren also, das Vorbilder oder wie hast du Hertha so?
Das habe ich noch alles wahrgenommen, aber ich glaube, das mit diesem Spray da, also das ist ja irgendwo in Wedding, das ist, glaube ich, Punkstraße oder so, ich weiß nicht ganz genau, aber das war ja erst, da war ich, glaube ich, schon um 16 oder so, wo diese Bilder rauskommen. Ich weiß gar nicht, damals meine Vorbilder, keine Ahnung, ich habe halt auf YouTube Neymar und so geguckt halt damals, also von Hertha hatte ich jetzt keine Vorbilder, aber ich fand damals, Ronny hat ja da gespielt, Rafael, Adrian Ramos, die fand ich damals immer alle richtig cool halt und ich war ja auch damals nicht so oft im Stadion, dadurch, dass ich bei Hertha dann gespielt habe, hatte ich natürlich die Möglichkeit, öfter ins Stadion zu gehen oder weil ich halt, sag ich mal, leichter an Karten gekommen bin, aber jetzt so richtig Vorbilder von da hatte ich jetzt nicht unbedingt, ja.
Wie hat sich die Zeit dann bei Hertha angefühlt? Ich gehe mal davon aus, dass du weiterhin zu Hause gewohnt hast und dann nicht ins Internat gegangen bist. Nichtsdestotrotz, dann fängt es ja an, dass es leistungsorientiert wird, dass da mehrere sind, also mit dem zunehmenden Alter auch, die den Traum haben, Fußballprofi zu werden und man sich durchsetzt und es auch ein bisschen Ellbogen und leistungsorientiert zur Sache geht. Wie hast du das alles wahrgenommen?
Ja, also es war natürlich auch anstrengend. Wir hatten natürlich jetzt auch öfter Training in der Woche, als keine Ahnung, was ich ja vorher hatte. Ich ging dann ja auch auf die Pölchau, das war eine Sportschule, das war so eine, sag ich mal, Kooperationsschule mit Hertha, also hatte ich auch viele, die bei Hertha gespielt haben, waren auch in meiner Klasse einfach. Natürlich merkt man, dass ein bisschen leistungsorientierter wird, dass nicht jeder mal spielen darf, sondern dass es immer auch mal eine Stammformation gibt und was weiß ich, aber ich denke, sowas pusht einen halt auch immer, weil man sagt ja, ohne Konkurrenzkampf verbessert man sich auch nicht, weil man muss ja auch einen Gegner haben, um ihn zu schlagen, sage ich mal.
Hattest du diesen Fokus denn irgendwann, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt mein Plan A, Fußballprofi, oder du hast gerade die Schule angesprochen, war das auch wichtig oder auch deiner Mutter wichtig, dass das parallel auch immer läuft und du deinen Abschluss machst?
Also meine Mutter war ganz versessen auf Schule. Sie meinte immer, ja, Schule muss auf jeden Fall gemacht werden und was weiß ich, aber das Ding ist, früher in der Grundschule war ich richtig gut in der Schule und ich habe halt nie gelernt. Ich war einfach, also in Grundschule ist ja auch jetzt auch nicht so schwer, aber ab der 7. Klasse habe ich es halt weiter so fortgeführt wie davor, dass ich nicht gelernt habe, sondern einfach gemacht habe. Und dann bin ich richtig abgefallen. Ich glaube, keine Ahnung, in der 6. Klasse hatte ich noch einen 1,7er Schnitt und in der 7. hatte ich einen 3,4er Schnitt. Da hat sich auf einmal verdoppelt. Und also da hatte ich auch echt Stress zu Hause. Im Fußball war da alles gut, aber Schule war halt scheiße.
Und hat sie dich dann manchmal noch damit bekommen, dass du da dich noch mehr anstrengst, auch in der Schule?
Ja, also nachdem das dann so alles war, klar, das zweite Halbjahr habe ich mir da mehr Mühe gegeben jetzt in der 7. Klasse, aber die Schule hat mich dann, wo ich dann auch öfter Training hatte, nicht mehr so interessiert. Sie hat es zwar immer versucht, sage ich mal, und natürlich habe ich dann auch ein bisschen mehr gelernt, ein bisschen mehr Hausaufgaben gemacht, aber so richtig habe ich mir dann, sage ich mal, nie Mühe gegeben, leider in der Schule. Also Schule ist wichtig, keine Frage. Also alle, die es halt eine schöne Schule zu Ende machen und all das. Aber ja, ich weiß nicht. Ich wurde immer fauler jetzt in der Schule. Und ja, war nicht gut.
Es ging auch beim Fußball sehr erfolgreich erstmal weiter. Wann kam so der Schritt, dass du gesagt hast, so, oh ja, hier, jetzt da bei Hertha in der Jugend spielen, U16, U17, da war schon, konnte ich was mit anfangen, dass Profi da sein wird, kommt doch immer näher?
Ja, irgendwann, also war ich dann bei Hertha und habe halt dann einen Vertrag bekommen. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich mir nicht mal Gedanken gemacht, dass man damit so Geld verdienen kann, schon in dem Alter. Ab dem Zeitpunkt wurde es dann auch ernst einfach, wo man dann ein bisschen Geld verdient hat und, sag ich mal, ein bisschen sehen kann, was man damit machen, also da, was man mit Fußball erreichen kann. Und ich glaube, ab dem Zeitpunkt merkt man einfach, ja, okay, jetzt musst du eigentlich sozusagen Leistung bringen, weil du hast ja auch bezahlt dafür.
Kannst du dich noch erinnern, wie hoch da die Summe damals war?
205 Euro war das Erste, was ich bekommen habe. Also damals war es krank viel Geld für mich. Also, aber meine Mutter hat das alles auf so ein Sparkonto gemacht und hat das dann alles einbehalten, bis ich 18 war. Halt. Mhm.
Ja. Bist ja jetzt immer noch ein sehr, sehr junger Kerl, 20 Jahre, aber würdest du manchmal sagen, also eben haben wir auch gehört, Charlottenburg damals, die wollten dich nicht gehen lassen und haben dich rausgeworfen. Ja. Da warst du noch ein Kind. Ist das immer verhältnismäßig richtig so?
Dass
du als Teenager schon Kohle bekommst dafür in der Range auch?
Ja, ich denke, also das ist vielleicht nicht unbedingt gut, also kommt auch darauf an, also meine Mutter hat, letztendlich bin ich sozusagen nicht dran rangekommen an das Geld, vielleicht war das ganz gut, ich weiß nicht, wenn ein paar Jungs das dann direkt selber kriegen und sozusagen machen können, was sie wollen damit, dann kaufen die bestimmt nur Scheiße, also letztendlich, du bist jung, du weißt noch nicht, was du mit dem Geld anfangen sollst. Oh, hole ich mir ein neues Playstation-Spiel, hole ich mir mal, keine Ahnung, für FIFA, PSN-Card oder so, keine Ahnung. Und vielleicht war es gut, dass ich das nicht bekommen habe, aber ich denke, wenn manche in einem jungen Alter viel Geld bekommen, ist es jetzt nicht unbedingt so gut.
Für dich war es auf jeden Fall der Impuls, jetzt werde ich dafür bezahlt, Leistung muss gebracht werden und ich bin, was Lars eben schon angesprochen hat, diesem Profi-Dasein ein Stück weit näher gekommen. Dann gab es aber einen Rückschlag und einer deiner ehemaligen Weggefährten, der spricht das an.
Also Renzi, meine Frage lautet, wie hast du deine Zeit kurz nach deiner Verletzung in U17 verbracht?
Hast du ihn erkannt?
Ja, Koi ist das. Ja, Koi ist mein bester Freund. Also das war ja meine erste Verletzung, war nicht cool unbedingt. Ich weiß gar nicht mehr, das ist glaube ich bei Berliner Auswahl oder so passiert. So ohne Gegeneinwirkung hatte ich meinen Meniskus gerissen. Ja, war nicht so schön, weil zu dem Zeitpunkt, also es gibt ja immer die Möglichkeit, entweder näht man seinen Meniskus oder man schneidet einen Teil ab. Ich habe es damals nähen lassen und dadurch dauert es halt länger. Also ich war, ich glaube, letztendlich 6 bis 8 Monate draußen oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich weiß, warum man die Frage stellt, weil jetzt abgesehen von Physio und all dem, was man machen muss, ganz am Anfang, wo ich frisch operiert wurde, war ich halt ganze Zeit zu Hause und habe halt nichts gemacht, habe den ganzen Tag gezockt. und da habe ich ihn immer angeschrieben früh und habe geschrieben, ja, schwänz mal Schule und so, zock mal mit mir, damit ich nicht alleine spielen muss und so. Ja, manchmal ist er dann auch zu Hause geblieben und da haben wir den ganzen Tag eigentlich Fortnite gespielt. Ja, aber ich glaube, das war auch ganz gut, also ein bisschen mal auf andere Gedanken kommen dann immer ganz Zeit. Ja, ist nicht cool, also ich war, wie schon gesagt, war nicht gut in der Schule.
Ja.
Und ich war verletzt, also da machen sich ja auch ein bisschen Gedanken, sag ich mal. Ich glaube, ich habe ja auch viel mit, zum Glück kann man ja interagieren, sag ich mal, indem man redet miteinander beim Zocken. Ich hab auch zu ihm gesagt, glaube ich, ja, scheiße und so, was wenn ich danach nicht mehr keinen Fußball spielen kann. Ich, klar, haben schon viele die Verletzung gehabt und so, aber keine Ahnung, ich habe jetzt glaube ich nicht so weit gedacht. Ich dachte, oh scheiße, ich kann nie wieder Fußball spielen vielleicht und so. Und ja, das ist schon kacke auf jeden Fall.
Mhm. Da nochmal einzuhaken, also Kolja Udene ist derjenige, mit dem hast du ein Jahr bei Hertha gespielt, dann haben sich die Wege aber getrennt, er ist zu Bayern München gegangen. Ja. War er zu dem Zeitpunkt dann schon wieder, dann war er bei Bayern München und ihr hattet auch, oder war er schon wieder zurück in,
boah, gute Frage.
In Berlin?
Der war 15 oder 16. Ich glaube, der war noch in München da, glaube ich. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Aber ja, der war 3 Jahre bei Bayern. 3 Jahre. Ich weiß noch, auch damals, wo er gegangen ist, da hatten wir auch eine Reise mit Auswahl. Dann, also meine Mutter hat kein Auto, dann hat uns halt der Vater von ihm nach Hause gefahren, meine Mutter und mich. Und dann musste ich weinen im Auto, weil ich wusste, dass er geht.
Ja.
Aber ja, hat leider nicht so gut funktioniert dann letztendlich bei Bayern bei ihm. Vielleicht war es zu früh, keine Ahnung. Aber er war halt damals relativ schmächtig, sage ich mal auch noch. Ist ja schon größer, kräftiger und so. Und,
ja. Aber die Freundschaft ist geblieben. Ihr seid immer noch sehr gut befreundet und im Austausch und ja, also habt euch dann auch aus solchen Situationen dann rausgeholt.
Koi ist auf jeden Fall mein bester Freund. Der kommt auch jetzt gegen Düsseldorf zum Spiel dann. Ja.
Sehr schön. Du hast angesprochen die erste Verletzung, aber es waren ja im Grunde dann 2 Meniskusverletzungen. Ein Jahr drauf, oder in einem Jahr war es gleich nochmal das andere Knie.
Ein Jahr später.
Das war wahrscheinlich nochmal ein richtig harter Schlag einfach.
Ja, ich war nochmal ein Jahr älter. Ich wusste zum Glück jetzt wenigstens ein bisschen, wie ich damit umgehen muss. Aber es war letztendlich trotzdem nicht schön. Ich glaube, das war im ersten Jahr von der U19. Ich glaube, es war im ersten Jahr von der U19 und ja, also so lange im Jugendbereich bleibt dann ja nicht mehr dann. Und ich glaube, das war nach einem halben, ich war eh noch verletzt von der alten Verletzung, glaube ich, dann bin ich in die U19 gekommen. Ich weiß leider nicht mehr, wie es genau war. Ich glaube, ich war noch verletzt, dann bin ich in die U19 gekommen, dann wurde ich wieder gesund. Irgendwann dann so Anfang der U19, nachdem die Sommervorbereitung dann vorbei war, wurde ich dann so gesund. Dann habe ich wieder ein paar Einwechslungen gemacht. Und dann wieder der Rückschlag. Ja, was selbst wie das dann auch wieder ohne Gegeneinwirkung passiert, ist da einfach so passiert, weil ich habe so einen Scheibenmeniskus und so, das ist so eine seltene Meniskus, halt, keine Ahnung, und dadurch kann es halt passieren, dass der Meniskus eher reißt. Und ja, dann, ich war immer noch schlecht in der Schule. Ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt mein MSA gemacht auch. Also das ist ja so 10. Klasse Abi, sage ich mal. Und ja, darauf muss ich mich konzentrieren, dann auf die Verletzung. Mein Vertrag ist ja auch ausgelaufen, bei Hertha. Und dann dachte ich auch, ja, was mache ich jetzt? Was mache ich nach der Saison? Jetzt war die Frage, wird mein Meniskus wieder genäht oder wird ein Teil entfernt? Der Arzt hat zu mir gesagt, dass die gucken werden, wie mein Meniskus innen drin aussieht, also, und dann werden die entscheiden, ob die es nähen oder halt nur ein Teil entfernen. Und da habe ich ganz halt sogar gehofft, ja, bitte entfernt ein Teil, weil ja nicht, dass, keine Ahnung, ich wieder so lange raus bin und dann bin ich im Sommer, stehe ich da ohne nichts einfach, ja.
Hattest du zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich, also du beschreibst es ja so ein bisschen, Gedanken auch, oh, was mache ich denn jetzt eigentlich? Gab es einen Plan B?
Für mich gab es immer nur Fußball, also entweder wäre ich Fußballer oder ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Also wirklich, zu dem Zeitpunkt lief auch irgendwie alles scheiße damals. Ja.
Wer waren da so die Personen, die dich unterstützt haben, die dir weiter den Rücken gestärkt haben, die da waren dann? Also weil in solchen Phasen hat man dann ja oftmals auch weniger Freunde und
Leute. Ja klar, meine Berater waren für mich da, meine Eltern natürlich, Kolja, also halt meine Freunde. Ja, aber irgendwo musst du, glaube ich, auch selber damit klarkommen. Also es nützt ja nichts, sich die ganze Zeit irgendwo auszuheulen und ganz aufgemuntert zu werden. Du musst ja auch irgendwie der Realität ins Auge blicken und dir wirklich dann Gedanken machen, was du dann machen willst danach. Mhm. Und ja, ich weiß gar nicht mehr, wie es damit war. Ich glaube, das habe ich auch ein bisschen verdrängt vielleicht.
Okay.
Keine Ahnung. Aber war auf jeden Fall nicht schön.
Ja, unschön. Trotzdem nochmal kurz in die Wunde. Mit dem Finger. Was hat das mit dir gemacht? Weil du hast es ja schon angedeutet, dein Vertrag ist ja nicht nur ausgelaufen, sondern Hertha hat den auch nicht verlängert.
Ja. Mein Berater haben einen neuen Verein gesucht dann für mich, also wo ich dann langsam wieder gesund wurde. Ich habe dann oder musste dann Probetrainings bei anderen Mannschaften machen, um mich zu zeigen, dass ich noch Fußball spielen kann, ein bisschen auf jeden Fall. Und dass alles gut ist, weil ich glaube, die letzten 2-3 Jahre habe ich ja vielleicht 5-6 Spiele gespielt. Und also da hast du jetzt auch nicht so eine super Vita vorzuweisen, auch wenn du bei Hertha gespielt hast. Und ja, da haben sich meine Berater damals dann umgeschaut nach anderen Vereinen. Da habe ich Probetraining bei Fürth gemacht. Da wurde ich nicht angenommen. Das war sogar mein erstes Training nach der Verletzung, Mannschaftstraining, da wurde ich nicht angenommen. War ich 2 Wochen später bei Dresden und hab da mittrainiert für 3 Tage, war alles gut und so. Ich wurde dann nochmal eingeladen. Ich weiß gar nicht, 2 Wochen später so war ich dann nochmal da, hab mittrainiert, hab mich verletzt. hatte dann wieder ein dickes Knie, hab MRT in Dresden noch gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was war nicht so schlimm. Ich glaube, war ein bisschen Reizung, einfach wegen der alten Verletzung. Und ja, dann habe ich da ganz gut trainiert und dann bin ich dann im Sommer zu Dynamo gewechselt.
Gab es zu diesem Zeitpunkt oder in dieser Phase einen Zeitpunkt, wo du mal auch drüber nachgedacht hast, ganz aufzugeben? Weil du hast zum Beispiel auch mal erzählt in einem Interview, ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass es nochmal klappt mit dem Profi-Dasein.
Ja klar, also für mich war Dresden so meine letzte Chance. Also ich habe da ein Jahr unterschrieben, die haben keine U23. Also entweder wäre ich da Profi oder ich gehe zurück nach Berlin und mach was weiß ich. Keine Ahnung, ich habe mein Fachabi jetzt ja nebenbei in Dresden gemacht und ich denke dann, keine Ahnung, wäre ich nach Berlin, hätte mein Abi zu Ende gemacht und hätte irgendwo gearbeitet, keine Ahnung. Habe ich mich nie so richtig mit dem Thema befasst.
Denn es kam ja auch anders.
Ja. Zum Glück.
Genau. Hast in der U19 damals dann gespielt und auch für Furore gesorgt. 16 Spiele, 13 Tore geschossen. Hattest noch einen sehr kongenialen Partner dort auch im Sturm, der ähnlich erfolgreich war. Und euch hat es dann in den Profikader gespielt. Ihr seid mit hochgenommen worden, als auch ein paar Verletzungen waren. Und dann gab es die ersten Einsätze. Welche Erinnerung hast du so daran, dass es dann auf einmal wieder richtig lief und gut war und du auf einmal dann
Ja, ich weiß
in
noch.
In der Profimannschaft warst.
Ich habe ja mitbekommen, dass ich oben welche verletzt habe, aber ich habe ja auch schon so regelmäßiger immer bei den Profis mittrainiert. Und dann war die Woche, wir waren wirklich echt wenig Spieler beim Training bei den Profis, das war vor Nürnberg, waren richtig wenig Spieler in der Woche und ich habe ganz an meinen Namen gegoogelt, überall steht in den Zeitungen, ja, wird Ransford Königsdorfer in den Dynamo Dresden Kader rücken? Und ich dachte ganz ehrlich so, oh, bitte, bitte, bitte. Und natürlich, ich war aufgeregt die ganze Woche. Ich habe gerade gesehen, wenn ich mal einen kleinen Fehler gemacht habe, dachte ich so, nein, vielleicht komme ich jetzt deswegen nicht rein und so, keine Ahnung. Und ich glaube, Klingenburg ist sogar auch noch kurz vor dem Spiel, hat er sich auch nochmal verletzt. Und da waren, glaube ich, noch zwei Plätze frei. Und ja, Simon Gollnack und ich sind dann da reingerückt, sage ich mal. Und ja, es war... Ja, ich war so aufgeregt. Dann stand es ja auch in den Medien, dass mein Handy auch auf Instagram explodiert. So ja. In dem Moment, oh, alle Glückwunsch, Glückwunsch und so. Und dann am nächsten Tag war ja auch noch das Spiel. Also für mich war in dem Moment, klar wollte ich spielen und so, aber mir war es in dem Moment sogar erstmal wichtig, boah, ich bin im Kader, boah, geil. Und wenn ich Glück habe, werde ich noch eingewechselt, aber ist jetzt auch nicht schlimm, wenn nicht. So habe ich gedacht. Und dann lagen wir gegen Nürnberg 2-0 zurück, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Minute das war. Ich würde
72.
72. und ja, dann wäre ich auf einmal gerufen. Also ich sehe, also das Trikot wurde ja mal, ja. Also wurde bei Dynamo mal hochgehalten und dann ist man halt gekommen. Und auf einmal mein Herz fängt an zu pochen. Ich war so aufgeregt. Also ich dachte mir so, wo es jetzt wirklich war. Und ich bin ja noch an der Nürnbergbank vorbeigelaufen und der Weg war einfach extrem lang. Also keine Ahnung. Und mein Herz, oh, oh, oh. Und in dem Moment, ich war einfach danach, glaube ich, nur noch im Tunnel, wo ich dann eingewechselt wurde, war ich auch tatsächlich gar nicht mehr aufgeregt. Ich habe mir einfach gesagt, ich werde Gas geben. Ich muss heute kein Tor, keine Vorlage machen. Ich werde einfach Gas geben und mein Bestes geben. Und ja, das habe ich dann gemacht und ja, ein paar Tage später hat mein Berater mir Bescheid gegeben. Ja, ein Profivertrag wurde geschickt. Ja. Also. Ja, und also das war ja auch Weihnachten dann kurze Tage davor. Und also ich glaube, bessere Zeit gab es dann in dem Moment
das
nicht.
Das beste Geschenk selber gemacht. Sehr schön. Du bist, weißt du auch noch, für wen du eingewechselt worden bist?
Patrick Ebert, ja, Exertana.
Genau, auch irgendwie auch nochmal eine Geschichte. Exertana, auch einer aus der Reihe von denen, der ja schon ein bisschen älter war dann, die auch in Berlin irgendwie auf den Bolzplätzen groß geworden sind und für den kommst du dann in Dresden rein.
Eigentlich. Zufälle gibt's.
Schöne Geschichte, es macht das noch runder irgendwie. Ja, und damit dann also die Erfolgsgeschichte in Dresden eingeläutet. Es gab einen Profivertrag. Du hast danach ein paar Mal noch im Kader gestanden, aber es hat auch gedauert, bis du dann richtig da zum Stammspieler auch wurdest, noch ein Jahr später erst. Mhm. Wie hast du das dann erlebt, weiterhin dann wirklich auch richtig drin zu sein?
Also nachdem ich mein erstes Spiel dann gemacht habe, habe ich ja dann halt durchgängig bei den Profis ganze Zeit trainiert. Ich habe nur dann anfangs, wie du sagst, ich war nicht immer im Kader, habe ich noch bei der U19 gespielt. Ich sag mal, mein Glück, glaube ich, war auch in dem Moment, dann kam ja Corona und dann war alles dicht erstmal. Also, und dann, keine Ahnung, haben wir uns dann irgendwann getroffen, haben wieder alle zusammen gespielt, haben wir alle zusammen trainiert und da war ja am Anfang dieser Einzeltraining immer, ich weiß nicht, ob ihr das hier auch hattet, und irgendwann hat der DFL halt gesagt, ja, die Spiele beginnen jetzt ab da und da. Und da hat man ja richtig wieder angefangen zu trainieren. Und kurz bevor die Spiele beginnen sollten, hatte ja bei uns, ich glaube Simon Markinok oder so, hatte dann Corona. Und dann waren wir erstmal 2 Wochen in Quarantäne. Wo wir nach rauskamen, hatten wir ja 9 Spiele in einem Monat oder so.
Ja.
Und das war hart. Und ich glaube letztendlich für mich persönlich war es ganz gut. Dadurch, dass wir so viele Spiele hatten, haben wir halt viel rotiert. Und da habe ich ja auch noch ein paar Spiele mitgenommen. Und ja, das war super. Ich habe sogar gegen Hamburg mein Startelf-Debüt gemacht in der zweiten Liga. Das war echt cool, die Zeit. Dann auch, natürlich war es schade mit dem Abstieg in die dritte Liga, aber ich dachte auch für mich persönlich einfach, dass in dem Moment vielleicht besser ist, weil ich da auch nochmal mehr Chancen habe, Stammspieler zu werden, was dann ja auch
zum Glück ganz gut geklappt ist. Hat.
Ja. Das war eine super Zeit dann auch, ne, in der dritten Liga, wo wir dann auch aufgestiegen sind, ja.
Aber schon bewegend auch, dass gerade in der Zeit, du hast es angesprochen, auch Corona noch kam, wo man im Grunde, man ist jetzt irgendwie dabei, auch in Dresden, Zuschauer sind dort auch sehr zahlreicher immer da und dann sind sie einfach nicht da. Man hat dann so die Chance, sich da zu zeigen, nimmt das, will das Ganze aufnehmen und es wird dann erstmal alles ein bisschen geschlossen. Das
Ich kann dir einen lustigen Funfact erzählen. Ich habe ein Spiel in Dresden vor ausverkauftem Haus gemacht. Und das war gegen Lautern, das letzte Spiel. Sonst habe ich nicht einmal vor ausverkauftem Haus gespielt, weil das vorletzte Spiel gegen Aue war ich gesperrt, Gelbsperre. Dann irgendwann gab es gegen Schalke, war ich verletzt, war auch ausverkauft, aber wirklich, Kaiserslautern war das einzige Spiel, wo ich vor ausverkauften Zuschauern gespielt habe.
Ah, okay, genau, das sagt es im Grunde aus, ne? Also eigentlich schon, ja, schade, richtig. Und ja, so ein bisschen was nachzuholen, was auch so Zuschauer angeht.
Aber hat das für dich denn irgendwas verändert, wo du sagtest, bei deinem Zweitligadebüt Ende 2019 gegen Nürnberg, das Herz hat gepocht ohne Ende, der Lauf bis zur Einwechslung an den Bänken vorbei war eine Ewigkeit und ja, dann ist wieder zweite Liga, dein zweites Spiel sozusagen und ist gleich von der Atmosphäre her zumindest ein Testspiel irgendwo,
ja,
weil die Ränge leer sind.
Am Anfang war es schon komisch, also aber man kann ja sagen, in der 19 war jetzt auch nicht so viele Zuschauer und deshalb war man eigentlich, sag ich mal, also war es jetzt nicht so eine große Umstellung und letztendlich irgendwo ist die Stimmung natürlich kacke dadurch, aber man kann sich natürlich auf dem Platz besser verständigen dann und vielleicht war es auch für mich, keine Ahnung, nochmal besser, weil ich den Trainer vielleicht besser gehört habe als bei vollem Haus. Ich weiß nicht, natürlich war es kacke ohne Fans, aber ich konnte es halt in dem Moment nie so richtig vermissen, weil ich nie gekannt habe mit Fans in dem Moment einfach.
Wie hast du es abseits des Platzes wahrgenommen? Also Corona, du bist da auch noch, wie gesagt, ein junger Bursche gewesen, erste Mal auch fernab von Berlin in Dresden, also das Leben so abseits des Fußballs, oder war das für dich in dem Moment so, dadurch, dass du so ein Fußballer durch und durch bist und da die Schritte gemacht hast, dass es voll die gute Erinnerung an diese Zeit gibt?
Ja, also ich denke, die Erinnerungen sind jetzt nicht so schlecht. Auf jeden Fall, klar war der Abstieg da dabei am Anfang, aber also das Jahr hätte nicht besser für mich starten können. Eigentlich, ich habe meinen Profivertrag unterschrieben, ich habe Profidebüt halt gemacht, dann durfte ich immer dabei sein bei den Profis. Also auch wenn das Scheiße gelaufen ist jetzt zum Ende der Saison, in der war es für mich an sich eine super Saison und auch eine schöne Zeit.
Und Privatleben, also wie gesagt, abseits vom Platz, Corona.
Ja, ich habe ja da auch das erste Mal alleine gewohnt in Dresden. Also was heißt alleine? Ich habe halt mit einem aus meiner Mannschaft von der U19 zusammen gewohnt. Und in der Corona-Zeit war ich eigentlich hauptsächlich in Berlin, glaube ich, und auch Fußball gezockt oder so, oder war zu Hause und habe auch gezockt. Also an sich war ich, fand das jetzt, nee, jetzt nicht extrem schon klar, es war leer und so, es war irgendwo langweilig auch, weil man jeden Tag das Gleiche gemacht hat, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm eigentlich.
Ja, du hast den Abstieg dann angesprochen, beziehungsweise im Folgejahr dritte Liga, Saison 2021, und da kam dann ein Spieler neu ins Team, der für dich auch eine besondere Bedeutung irgendwo hat, und der hat jetzt auch eine Frage an dich.
Ich hätte eine kurze Frage: Wie soll das noch Lieder anhören von der Playlist deiner Freundin? Und erzähl gerne mal, wie du zu deinem ersten Auto gekommen bist, beziehungsweise wer dir da geholfen hat. Schöne Grüße.
Agi. Ja, du sagst es, Agi Diawosi, dein Cousin.
Ja, also ich kann euch mal kurz die Geschichte mit Agi erzählen, also wie es so richtig ist. Also ich hatte früher mit Agi nie Kontakt tatsächlich. Nie Kontakt. Ich war bei Dresden, mein Vater wusste ja, dass ich bei Dresden bin. Dann ist Agi zu uns gewechselt, ruft mich mein Vater an. Ja, dein Cousin spielt jetzt in deiner Mannschaft. So, wie? Ja, Agi Diawosi ist dein Cousin. Ich denke, okay. ich habe halt auch mit Agi darüber gesprochen und ich habe auch, ich kenne ja Agis Eltern, wir haben auch die mal gefragt, also die mit dem Stammbaum haben wir die mir so erklärt. Also eigentlich ist Agi mein Onkel sogar. Also der Vater von Agi, der Vater ist der Opa von meinem Vater, und dadurch ist Agi eigentlich mit meinem Vater Cousin halt, keine Ahnung. Ja. Und Agi ist mein Onkel. Also ich habe das ein bisschen kacke erklärt. Wenn ich es aufmalen würde, würde man es besser sehen. Aber ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob das so stimmt, weil ich glaube, also meine mein Vater und sein Vater sind auf jeden Fall zusammen aufgewachsen, im Dorf damals in Ghana. Und deshalb ist das, glaube ich, für die auch wie Familie. Aber Agi ist auch so, ich habe mit Agi habe ich jeden Tag in Dresden verbracht. Also Agi ist auch für mich wie Familie. Und deshalb sage ich auch überall, dass er mein Cousin ist. Ja.
Er ist auch in Berlin geboren, aber in Regensburg aufgewachsen, ja, ne? Ja. Mit seiner Familie. Und genau. Okay, da hattet ihr auch keinen Kontakt. Und dann kam es wirklich erst zustande, als
ja, also erst durch den Anruf von deinem Papa wusstest du wirklich, das ist mein Cousin.
Ja, das ist ganz lustig. Ich weiß jetzt, bis heute weiß ich nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ist mir letztendlich auch egal. Für mich ist Agi Familie und ja. Aber jetzt mit dem meiner Freundin, dass ich immer Songs von ihr höre, ja, Agi nervt mich damit immer ein bisschen, weil das sind, also die Lieder höre ich halt und meine Freundin, keine Ahnung, packt die dann in die Story oder wenn wir was mit Agi gemacht haben, hat meine Freundin die Lieder angemacht. Und da hat Agi immer gesagt, warum klaust du von ihr Lieder und so, damit würde er mich ein bisschen nerven.
Aber deine Freundin hat einen guten Musikgeschmack, oder?
Sie hat meinen Musikgeschmack. Okay.
Der wie ist? Der ist
es. Ja, ich höre eigentlich vieles. Ich höre Deutschrap, Englischrap, R&B, keine Ahnung, alles. Also ich höre eigentlich viel im Mix. Also jetzt momentan höre ich eher viel Englisch, aber es gibt auch Phasen, wo ich eher viel Deutsch höre. Also mein Lieblingsrapper jetzt im Deutschen ist ja UFO. Ich glaube, den feiert nicht jeder, aber ich feiere UFO jetzt. Und im Englischen, keine Ahnung, höre ich Lil Baby viel oder Travis Scott oder so. Ja. Und auf Agis Frage mit dem Auto. Das war damals so, ich habe meinen Vertrag verlängert bei Dynamo und dann habe ich gefragt, ja, könnte man auch über Dynamo ein Auto leasen? Also ich hatte damals nicht mal einen Führerschein, aber ich habe auch gefragt, ob ich über Dynamo ein Auto leasen könnte. Meinten die, ja, das geht nicht und so, weil wenn man das über Dynamo macht, wenn ich dann wechseln würde, würde das Auto ganz auf Dynamo bleiben und halt da rumstehen einfach. Aber du kannst da und da hingehen und kannst ein Auto leasen. Ich denke, okay. Dann bin ich da hingegangen. Habe ich gesagt, ja, ich will ein Golf haben. Da haben die mir ein paar Autos gezeigt. Also es gibt ja verschiedene Varianten, sage ich mal. Und zwar so ein Golf GTD, glaube ich. Ja, dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne den nehmen. Und dann habe ich den mit dem zusammengestellt. Und da hat er gefragt, ja, willst du das rein? Ich sag, ja, warum nicht und so, willst du das rein? Und ich kannte mich halt null aus mit Autos. Ich habe mich nie mit Autos beschäftigt. Ich hatte nicht mal meinen Führerschein. Und ich, ja, mach das auch rein und so. Und ja, okay, ich schicke dir das Angebot die nächsten Tage. So, nach einer Woche kriege ich dann das Angebot. Ich glaube, es waren 650 Euro ohne Versicherung oder so. Ich denke mir so, ja, es ist ja eigentlich ganz gut und so, oder? Dann zeige ich das halt zu Agi. Ja, bist du dumm und so, das ist viel zu teuer und so, mach das nicht und so. Da meinte ich ganz halt so zu ihm, ja, egal, nein, ich mach und so, das ist, ja, ich mach das einfach, scheiß jetzt drauf und so, weil also, ich will nicht noch länger warten auf Auto und so. Dann meinte er halt ganz, ja, du hast mir mal Führerschein und so, mach das nicht, bist du dumm. Und ich meinte halt ganz halt, nein, nein, nein. Und Agi hat mich halt zu dem Zeitpunkt, Agi hat mich jeden Tag, wirklich jeden Tag von zu Hause abgeholt, sind wir zusammen zum Training gefahren und hat mich jeden Tag auch nach Hause gefahren. Und dann den Tag, wo ich wieder zu dem Laden hin wollte und sagen wollte, ja, ich nehme das Auto, damit ich es auch unterschreiben kann und so alles, hat er mir noch bei dem Rückweg gesagt, wo er mich nach Hause gefahren hat, ja, soll ich nicht lieber mitkommen? Und dann rede ich noch mit denen und so und bla bla bla. Dann meinte ich so, nein, nein, alles gut und so, weil einer aus meiner alten Mannschaft, der in der U19 gespielt hat, unter mir gewohnt in Dresden. Und mit dem wollte ich da hinfahren. Und dann meinte ich so zu Agi, ja, nein, nein, alles gut, alles gut. Dann war ich halt zu Hause und dann wollte ich gerade mit dem anderen losfahren und ich weiß gar nicht mehr, was war, aber irgendwas war und dann konnte er nicht fahren. Und dann dachte ich so, ja, dann fahre ich mit Bahn halt und so. Und dann dachte ich so, ja, egal, vielleicht frage ich ja Agi und vielleicht hat er ja recht und so. Dann habe ich Agi halt angerufen, ja, kannst du mich abholen, können wir da hinfahren und so. Dann sind wir da hingegangen. Wir waren da, ich habe nicht ein Wort gesagt. Das Erste, was Agi sagt, ja, haben Sie noch andere Autos? Ja, gerade nicht, also halt Volkswagen-Autos. Ja, gerade nicht. Wir haben gerade nur den da und ja, er will ihn ja auch. Dann sagt er, ja, aber ist das nicht ein bisschen teuer und so? Ja, also das ist ein ganz normaler Preis, das ist ja ein Neuwagen und so bla bla. Und dann meinte ich die ganze Zeit, nein, nein, Agi, das ist viel zu teuer und so, das geht irgendwie nicht. Hier hinter uns ist doch dieser Polo GT und so, der ist doch ganz gut, kann er den nicht haben und so. ja, der ist gerade nicht da. Dann meinte Agi, ja, Renzi, wir gehen. Wir melden uns nochmal. Und dann habe ich mich halt nie wieder da gemeldet. Und letztendlich habe ich dann von ASS ein Auto geholt für, ja, 350 Euro, glaube ich, so ein Polo GTI mit Versicherung, also Vollkasko und so. Also habe ich auf jeden Fall eine Menge Geld gespart.
Agi hat dich auf jeden Fall vor dem Abzockern gerettet.
Ja.
So ein bisschen. Ja.
Sehr schön. Aber ihr habt dann auch viel zusammen gemacht in Dresden und ja, also, er hat dich jetzt nicht nur da unterstützt, sondern aber es klingt so nach einer großen Gemeinschaft da, so ein bisschen.
Ja, ja. Ich habe also wirklich ungelogen, ich habe eigentlich so gut wie jeden Tag mit Agi verbracht. Ich habe sogar mal einen Monat bei Agi so mäßig gewohnt. Ich bin gar nicht mehr nach Hause gegangen. Ich habe jeden Tag bei Agi geschlafen, obwohl ich ja meine eigene Wohnung hatte. Ich habe meine Playstation geholt, haben jeden Abend zusammen gezockt, haben zusammen Essen gekocht. Die haben auch mal so Wettbewerbe gemacht. Einer kocht den Tag, einer kocht den Tag, wer besser kochen kann und so. Irgendwas haben wir immer gefunden. Und
ja, perfektes Dinner. Also ja, da war auf Anhieb eine Wellenlänge da. Das unterstreicht ja nur, dass da scheinbar wirklich eine Verwandtschaft vorliegt.
Ja, mag sein.
Wie ist es sonst so gewesen? Wir hatten ja eben auch schon mal einen Kumpel, wo du sagst, dein bester Freund sogar, den du über Fußball kennengelernt hast, so mit Freunden im Profigeschäft. Ist ja auch immer so ein Thema, was wir auch schon mit vielen anderen hier besprochen haben. Ja. Gibt es das, Freundschaften
bei Profi? Ja, 100%. Ich hatte auch sogar mal die Einleben im Tag von Ransford hatte ich auch mal bei Dynamo. Mhm. Da habe ich auch die gleiche Frage gestellt bekommen und 100%. Ich vermisse die auch alle super, super gerne. Ich verfolge die auch alle. Ich verfolge Agi, ich verfolge Jule, ich verfolge Joni. Also 100%. Wir haben ja auch, wie schon gesagt, immer noch eine Gruppe zusammen. Wir schreiben da auch täglich drin. Und ja.
Sehr gut. Das ist eine gute Überleitung, weil wir haben auch noch einen, mit dem du doch dich auch in Dynamo-Zeiten gut verstanden hast. Und der hat auch eine Frage.
Hi, Ranzi. Hab gehört, du bist auch im HSV-Podcast zu Gast. Dann habe ich mal eine normale Frage für dich. Und zwar wird mich das zumindest interessieren, wo du dich am meisten weiterentwickelt hast in der letzten Zeit. Egal ob fußballerisch oder menschlich. Und wie du das geschafft hast. Und wenn du magst, kannst du ja nochmal erzählen, was du schon alles in der Kabine bezahlen durftest oder mitbringen durftest. Weil du nach dem Training vor allem gegen mich die Torschuss-Battles verloren hast. Da darfst du ein bisschen auch gerne mal drüber erzählen. Sonst euch eine gute Zeit noch und bis bald.
Ja, Heinz.
Heinz Merschel.
Ja, Heinz kam ja auch damals dann im Winter dann dazu und mit dem habe ich auch super viel Zeit verbracht. Heinz hat auch im gleichen Haus wie ich gewohnt. Ich war auch sehr, sehr oft bei ihm. Er hatte zu dem Zeitpunkt eine Freundin, also ich war jetzt nicht jeden Tag bei ihm, also die mag ich auch sehr. Aber ja, wir haben öfters nach dem Training immer Torschuss-Battle-Zeit gemacht. Und also Heinz, der hat einen super Schuss, muss man auch mal sagen. Also der kann ja auch super Freistöße schießen und ja, da haben wir halt immer ein paar Kleinigkeiten gespielt, Capri-Sonne, Powerade, Gummibärchen, Tank haben wir einmal gespielt, das hat sehr weh getan, da habe ich zum Glück nicht verloren. So Sachen haben wir halt gespielt und Heinz hat, ich würde mal sagen, so gut wie nie verloren. Der hat halt einen super Schuss und ja, wo ich mich verbessert habe, ich denke, es hat mir schon geholfen, dass wir es oft gemacht haben. Also ich denke, mein Schuss ist schon besser geworden dadurch. Ja, auch charakterlich. Heinz war auch wie ein großer Bruder für mich und so. Ich habe mir auch sehr viel von ihm abgeschaut. Er sieht auch ein bisschen ähnlich aus wie ich. Heinz auch ein super Typ.
Er spricht diese rasante Entwicklung an, die du dann ja genommen hast. Also eben waren wir vor ein paar Minuten noch beim fast Karriereende, bevor es richtig losgegangen ist, aufgrund der Verletzung und dann halt über die U19, wie Lars gesagt hast, zu den Profis bei Dynamo, dann deinen Weg gegangen in der dritten Liga, in der zweiten Liga. Hast du dich da auch manchmal so ein bisschen kneifen müssen, wie schnell es dann auf einmal doch ging?
Ja, das ist echt krass. Ich habe gestern noch, bei Snapchat gibt es ja diese Rückblicke. Mhm. Und gestern vor einem Jahr habe ich das erste Mal bei den Profis, gestern vor drei Jahren habe ich es erstmal bei den Profis mit trainiert bei Dynamo. Und das habe ich dann Kolja halt geschickt. Mhm. Und er sagt, hat er auch so geschrieben, ja, krank. Und vor 3,5 Jahren wusstest du nicht mal, was du machst jetzt und so. Also das, ja, da muss man sich tatsächlich manchmal zwicken. Das kann man sich ja auch nicht vorstellen. Jetzt auch hier, über den reden wir zwar jetzt nicht, aber der Meier von Regensburg letztes Jahr jetzt auch gestern Champions League gespielt. Mhm. Das ist krank. Manchmal kann es einfach so schnell gehen, ne?
Mhm. Stimmt.
Hast du das auch manchmal so, jetzt bei Koya zum Beispiel, hatten wir auch ja vorhin drüber gesprochen, bei Bayern gespielt im Nachwuchs, ist jetzt, glaube ich, Regionalliga?
Ja, Altklinik gespielt.
Ja, ja. Dass du da auch manchmal denkst, ja krass, es hätte auch andersrum gehen können? Also, ja, dass man 100%. Da manchmal mit vielen auch mitfühlt, so von denen, die Weggefährten waren?
Ich hoffe immer noch, dass Koya es schafft. Also Regionalliga, der spielt bei Top-Vereinen in der Regionalliga, die Aufstiegschancen haben, die waren jetzt die letzten 3 Jahre, haben die immer mit oben gespielt und ich hoffe, dass er es auch schafft noch und er gibt nicht auf, er gibt immer Gas. Aber ja, klar, hätte es auch andersherum sein können. Früher war Koya auch richtig so ein gehyptes Talent in Berlin. Jeder kannte ihn, er ist ja nicht ohne Grund zu Bayern gewechselt. Und ja, es hätte genauso andersherum kommen können. Aber da hätte ich mich jetzt so gefreut, wie er sich für mich.
Du sprichst nochmal Hype an. War das für dich auch so ein Ding? Also Corona hatten wir auch angesprochen, da waren andere Themen, ein bisschen Publika, hat der Fußball so ein bisschen auch an Wahrnehmung kurz verloren bei den Fans. Dann dritte Liga gespielt, ein Jahr zweite Liga wieder. Dass das für dich genau auch vielleicht passend war, um so ein bisschen unter dem Radar erstmal zu fliegen? Weil jetzt bist du ja beim HSV, hast du auch nochmal den nächsten Schritt gemacht.
Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich wirklich nie so einen richtigen Hype. Mhm. Ich glaube, manche Spieler in der Jugend haben ja auch schon einen riesen Hype. Jetzt, keine Ahnung, Yusuf Moukoko, der hat ja einen unglaublichen Hype.
Ja, ist ja brutal.
Aber manchmal kommt es halt auch zu früh. Also ist jetzt, ihr geht ja anders damit um. Und dann kommen ja natürlich bei dem Hype kommen ja natürlich auch Hassnachrichten dazu und was weiß ich. Und vielleicht war es ja auch gut, sage ich mal, dass ich das tatsächlich nie richtig hatte, weil ich keiner, sage ich mal, ja, aber das klingt scheiße, wenn ich sage, keiner hat was von mir erwartet, aber so keiner hatte mich im Radar und dann kam ich halt einfach aus dem auf dem Radar und dann kam ich halt einfach aus dem Nichts und hab Leistung gebracht. Ja, vielleicht war es irgendwo auch gut. Ja.
Aber hast du das auch selbst so wahrgenommen? Hast du dir selber gar nicht so viel Druck gemacht dann, als die Einsätze kamen?
Ja, also ich denke, mit der Zeit in der dritten Liga, also ich hatte, wie schon gesagt, hatte nie einen Hype, aber wurde dann auch immer das Juwel von Dynamo und so wurde auch immer gesprochen, aber so mit der Zeit, wo ich immer weniger aufgeregt bei den Spielen, das wurden einfach Automatismen, das normal ist einfach dann auch, dass ich jetzt spiele und mir keinen Druck machen muss und mich nur auf mich konzentrieren muss, deshalb, ja, irgendwann das halt.
Wir kommen noch einmal zu unserem Recruiting- und Exklusivpartner Advergy. Was macht Advergy als Partner aus? Advergy hat eine sehr mitarbeiterorientierte Kultur. Die Geschäftsführung hatte zum Beispiel die ganzen Mitarbeiter beim Relegationsspiel gegen Hertha BSC in den VIP-Bereich des Volksparkstadions mitgenommen. Sprich, die Philosophie ist sehr mannschaftsorientiert. Gemeinsam zu Mittagessen, ein gemeinsamer Dresscode-Gedanke und viel zusammen feiern, locker unter sich sein und professionell sowie erfolgreich auf dem Spielfeld. Das zeichnet die Advergy-Mannschaft aus. Die Chefs sind genauso nah wie ein Trainer beim HSV. Ganz innovativ gibt es dort ab Oktober sogar eine 4-Tage-Woche. Wenn ihr mehr über dieses Unternehmen erfahren wollt, ob als eigenes Unternehmen, als Arbeitnehmer oder Interesse an einer Karriere als Berater haben solltet, schaut gerne in den Shownotes vorbei. Da haben wir alle sozialen Kanäle von Advergy verlinkt. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast.
Jetzt bist du Teil vom HSV. Wie gesagt, schon nächsten Schritt gemacht, da ist sogar eine Ablösesumme fällig geworden für dich, also man hat dich geholt richtig. Wie hast du da von dem ersten Interesse erfahren und wie hast du das wahrgenommen?
Das war nach dem Lautern-Spiel, so 4 Tage würde ich sagen, nach dem Lautern-Spiel, war ich gerade unterwegs auf Mauritius. Ich bin in Urlaub nach Mauritius geflogen und war gerade in der Hauptstadt da von Mauritius. Und dann wurde ich so, also ich hatte jetzt nicht durchgängig Internet. Und dann war ich mal in so irgendeinem Center da, keine Ahnung. Da gab es kurz WLAN, habe ich WLAN angemacht. Habe ich gesehen, oh, mein Berater hat mich angerufen. Habe ich zurückgerufen, haben die gesagt, ja, HSV würde gern mit dir heute Abend telefonieren und so. Hättest du Bock drauf und so? Ich sage, ja, klar, logisch und so. Ja, dann hat er gesagt, ja, nimm mir eine Zeit, ich sag dir Bescheid und dann klappt das bestimmt und so. Und dann habe ich den eine Zeit genannt und dann war ich abends im Hotel, war mit meiner Freundin und wir waren ja mit Olli und seiner Freundin auch im Urlaub, haben dann irgendwas anderes gemacht und ja, ich habe mit denen telefoniert und Das Gespräch lief super. Die haben mir meine Stärken gezeigt, die haben mir meine Schwächen gezeigt, wo ich mich auch verbessern muss. Die haben mir gesagt, welche Spiele sie von mir angeschaut haben, wieso sie mich haben wollen und was weiß ich. Und ja, es war einfach ein super Gespräch. Und am nächsten Tag habe ich dann mit Tim Walter sofort telefoniert. Und da war eigentlich schnell klar, dass ich zu Hamburg wechseln will.
Wie hat er dich überzeugt oder was hast du da noch mitgenommen aus dem Gespräch mit dem Trainer?
Oh, wir haben ja gefacetimed. Also ja. Ich habe ja noch nie so richtig mit ihm geredet. Natürlich, ich habe mich erstmal vorgestellt, ich meinte, ja, danke für das Gespräch und ja. So. Es ist echt eine Ehre und so. Da haben wir einfach über alltägliche Dinge eigentlich gequatscht. Natürlich auch über Fußball ein bisschen, aber jetzt gar nicht so hauptsächlich. Wir haben uns einfach kennengelernt, sage ich mal, und es war ein ganz guter Vibe, sage ich mal, und das hat eigentlich so gepasst. Also ich hatte nichts gegen ihn, er hatte, glaube ich, auch nichts gegen mich.
Okay, aber er will auch wissen, wollte auch wissen, was du für ein Typ bist.
Nicht nur
fußballerisch hat er wahrscheinlich auch die Videos gesehen und weiß, was da auf ihn zukommt, aber einfach.
Ich glaube, wenn ich jetzt so ein arroganter gewesen wäre, dann wäre es vielleicht, hätte es vielleicht nicht geklappt, keine Ahnung, aber ich denke eigentlich von mir persönlich, dass ich recht sympathisch bin.
Ja, können wir nur so zurückgeben, ja, definitiv. Nochmal einmal zu dem Vorabend zurück, also du hast in der Shopping Mall auf Mauritius, also vom ersten Interesse gehört praktisch, dass du das WLAN mal angemacht hattest und dann gab es Stunden später das Gespräch. Wie sieht denn so eine Präsentation dann aus? Also scheint dich ja auch sehr überzeugt zu haben.
Ja, es war wirklich wie eine PowerPoint-Präsentation, da gab es mehrere Folien halt, die sind mir immer weitergegangen, ja, das sind deine Stärken, das sind deine Schwächen, nächste Folie, das haben wir geguckt, das finden wir gut an dir und bla, und das war wirklich wie eine PowerPoint-Präsentation und war eigentlich ganz lustig, also ich habe ja sowas auch noch nie so richtig mitgemacht und also dass sich um einen dann auch wirklich so bemüht wird, sag ich mal, in dem Moment und die sich Mühe geben, so etwas auch zu machen, das machst ja nicht so und dann ist da, also das ist schon cool.
Also für dich was Neues, dass es so einen Pitch gab, um dich sozusagen. Ja. Ja. Und dann am nächsten Tag das Gespräch mit Tim, wo man dann auch festgestellt hat, ja cool, das ist irgendwie eine Wellenlänge, die da ist.
Genau.
Das hat dir dann im Gesamtpaket ein recht schnell gutes Gefühl gegeben, dass du gesagt hast, möchte ich machen.
Genau, ja.
Sehr gut.
Wie waren so deine Gedanken vorher über den HSV und wie war es, als du es dann hier erlebt hast, in der Kabine hier zu sein, beim ersten Mal Heimspiel, Trainingsbedingungen, Mitspieler?
Ich denke, jeder in Deutschland kennt ja den HSV, also nicht nur in Deutschland, auch weltweit. Und jeder weiß, dass HSV ein großer Verein ist. Also man sagt ja hier immer, dass jeder gegen den HSV 110% gibt. Und das kann ich nur bestätigen. Das war
bei Dresden auch so.
Ja, das war 100%. Also wir haben ja auch letztes Jahr gegen Hamburg nicht verloren, auch nicht gewonnen. Aber wir waren immer am heißesten gegen den HSV zu spielen und haben uns immer reingehangen, weil ich denke, jeder würde gerne hier spielen. Ne? Und wie schon gesagt, dann Hamburg ist halt ein großer Verein und jetzt hier zu spielen ist unglaublich eigentlich. Also das Trainingszentrum von Dresden war ja echt gut auch, aber hier ist es auch top, top, top. Und die Trainingsbedingungen sind top. Also ich auch hier einfach, wir haben ja nochmal viel mehr Leute als in Dresden hier, die hier arbeiten. Und das merkt man auch einfach, weil, also ich mache jeden Tag vor dem Training Stabi, ich mache dreimal pro Woche Kraft und so. Also das habe ich in Dresden jetzt nicht unbedingt gemacht. Und ich dachte jetzt auch früher, dass es nicht unbedingt gut für mich wäre, wenn ich so viel Kraft mache oder so zum Beispiel. Man unterschätzt das, aber so manchmal so Kleinigkeiten sind so ausschlaggebend, wie sich was verändern kann. Und
wie hat sich das Mindset bei dir so entwickelt, dass das auch wichtig ist und dass du da auch noch mehr machen kannst? Gab es da auch eine Szene? War es die Verletzung? Waren es jetzt einfach die Gegebenheiten?
Ja, das Ding
Gespräch
ist,
mit jemandem?
Nach den Verletzungen habe ich die ersten Monate, das war ein bisschen schlecht, aber die ersten Monate habe ich dann immer viel Stabi gemacht und so all das. Aber irgendwann, wo es dann mit der Zeit immer wieder alles okay war, sage ich mal, habe ich immer weniger gemacht und weniger und weniger. Und das ist halt so ein Muster, das ist nicht gut. Und ja, ich glaube, jetzt hier werden wir, sag ich mal, wir müssen ja auch die Dinge machen und das ist auch, denke ich mal, gut, weil bei mir ist manchmal so, wenn ich wenn ich jetzt die Aufgabe bekomme, ich muss immer alleine machen, dann ja, aber wenn man auch in den Arsch getreten wird und so, ist es ganz gut auf jeden Fall.
Klar, das kennt jeder, glaube ich.
Ja, und ja, hier, das Mindset hier allgemein hat sich ja auch verändert. Ich glaube, hier Tim Walter hat ja auch noch ein bisschen das Bayern gehen und so, und Bayern gehen ist halt gewinnen, gewinnen, gewinnen. Und genauso denkt Tim Walter halt auch. Und ja, früher bei Dynamo, klar wollten wir das Spiel gewinnen, so ist jetzt nicht, aber ich glaube, bei manchen Spielen wären wir auch viel gegen den HSV mit einem Unentschieden zufrieden gewesen. Und ja, das merkt man halt, dass für einen Unterschied das halt hier dann auch ist.
Kommt das dir entgegen? Du hast vorhin einmal gesagt, dass du auch in der Jugend sagtest, du, ich will mich mit den Besten messen. Da, ja. Mir bringt das fünfte Tor beim 20:0, bringt mir nichts. Das scheint ja schon immer irgendwie so in dir gewesen zu sein, ja, dass du auch genau diese Herausforderung annimmst.
Ja, es macht ja auch einfach Spaß. Natürlich kommt mir das entgegen, weil ich glaube, ohne Druck und ohne echten Gegner macht Fußball einfach keinen Spaß. Also wenn du, keine Ahnung, jedes Wochenende 20:0 gewinnst, ja, schön. Dann, ja, keine Ahnung, es macht halt einfach keinen Spaß. Ja. Auch nicht für die Zuschauer, vielleicht auch nicht cool anzuschauen. Und ja, es macht Spaß, wenn die Gegner sich durchsetzen, wenn sie dir ein Hindernis stellen, sag ich mal, was du überwinden musst. Und das kann halt, kann ja auch nicht jeder. Und es braucht halt vielleicht auch mal mehrere Versuche, aber irgendwann schaffst du es dann. Ja, das ist cool.
Sehr gut.
Wie verlief für dich die Eingewöhnung in der Mannschaft? Also haben wir schon gemerkt, mit Tim Walter, das hat, wie gesagt, direkt gefruchtet, so Trainerstab auch, wo du sagst, da wird man nochmal anders gefördert. Aber du kommst ja trotzdem als Neuzugang auch in eine neue Mannschaft, die dann darüber hinaus schon über längere Zeit so bestehen geblieben war.
Ja, klar, merkt man irgendwo auch, dass sich die meisten halt schon alle gut kennen, aber trotzdem, ich wurde super aufgenommen. Also wir haben ja auch Aktivitäten oder so, wir haben ja auch Sachen zusammen unternommen. Das, denke ich, hat einem auch ganz gut getan, aber ich wurde von vornherein hier super aufgenommen. Ich glaube, jeder hat sich mir extra vorgestellt, jeder spricht mit mir ab und zu. Also jetzt, das klingt gerade irgendwie falsch. Jeder hat mit mir, also anfangs gesprochen, also damit er mich auch kennenlernen kann, damit ich ihn kennenlernen kann. Und also von Anfang an hat mich die Mannschaft echt super aufgenommen, muss ich sagen.
Du sprichst die Aktivitäten an. Auf dem Dom wart ihr zusammen.
Ja.
Bist du auch schon zu der Ehre gekommen, mit Kart zu fahren? Das ist so ein Ding, was die Mannschaft letzte Saison ganz häufig gemacht hat.
Mit Kalle?
Mit Kart zu fahren? Kart fahren?
Ah, nee, aber ich weiß, Tommy und so gehen ja immer Kart fahren und so. Es soll ganz cool sein. Ich will da auch mal hingehen, aber noch hatte ich zu viel mit meiner Wohnung zu tun.
Gut, wenn das abgehakt ist, dann musst du es auf der Piste auch mal zeigen, wie das um deine Talente bestellt ist. Und ja, einer der Jungs hat eine Frage noch an dich.
Moin Ramsey, ich wollte mal fragen, was ist dein Lieblingsanime und warum?
Das ist Ogi?
Ogi?
Das
ja, ist Ogi. Ogi Shikahai.
Ja, Ogi, erstmal gute Besserung auf jeden Fall.
Von unserer Seite auch.
Ja, mein Lieblingsanime. Also ich habe ja tatsächlich sogar hier ein One Piece dazu. Also würde ich schon sagen One Piece, obwohl ich habe One Piece gar nicht durchgeschaut. Ich habe keine Ahnung, vielleicht, also es gibt ja echt viele Folgen. Ich habe, glaube ich, 300 Folgen geschaut bis jetzt. Ich bin sozusagen noch relativ am Anfang, aber ja, das würde ich sagen, ist mein Lieblingsanime. Warum? Warum, warum, warum? Keine Ahnung, es bockt einfach zu schauen. Also ich bin jetzt kein Piratenfan oder so, keine Ahnung, das sind ja Piraten. Aber keine Ahnung, es bockt einfach zu schauen, es macht Spaß. Ruffy, der strahlt immer so eine, also der hat immer so eine positive Ausstrahlung, das ist auch ganz cool, glaube ich. Und ja, also wenn die kämpfen, sage ich mal, ist ganz nice. Ne?
War das schon immer so ein Fable von dir, solche Sachen und auch Comics früher oder
was hat also ich da angefangen? Also Animes habe ich früher nie so viel geguckt jetzt. Also Animes habe ich erst so wegen Heinz auch, also Heinz Mörschel habe ich auch erst so richtig angefangen damit. Aber so, ja, keine Ahnung, also früher habe ich schon viel Fernsehen geguckt und so normal. Ich glaube, ich war auch ein bisschen süchtig, glaube ich, nach Fernsehen, aber ja, also ich, wie schon gesagt, ich habe viel Fernsehen geguckt, aber Anime habe ich jetzt früher nicht so viel geguckt.
Ja. Wir waren als Kinder so deine Superhelden, wenn wir in der Comicsprache bleiben.
Dragon Ball habe ich immer ab und zu geguckt, mal, also mit Son Goku und so, und natürlich, das waren so meine Superhelden, würde ich sagen. Ja, was habe ich noch geguckt? Detektiv Conan habe ich geschaut manchmal. Habe ich Naruto habe ich manchmal geschaut, aber das habe ich halt nie so durchgängig geschaut, dass ich so richtig drin war. So wie jetzt bei One Piece, weil das schaue ich ja durchgängig und ja, das würde ich so sagen.
Und das ist sogar so weit gekommen, dass es verewigt hast auf deiner Haut.
Ja, ich würde tatsächlich so auf meinem linken Arm so einen Comic-Arm machen. Also zum Beispiel, ich habe ja auch hier ein Rick und Morty-Tattoo. Rick und Morty ist einfach so eine geile Serie. Also das riecht meinen Humor einfach. Ja. Das ist ja jetzt auch Anfang der Woche die neue Staffel. Jetzt zwar nur die erste Folge rauskommen, aber das ist einfach so eine geile Serie. Ja, und ich werde auf der linken Seite so einen Comic-Arm machen, einfach so auch Kindheitserinnerungen, was ich da auch raufmache. Weil ich überlege auch jetzt demnächst, keine Ahnung, vielleicht Bugs Bunny oder so raufzumachen, ich weiß nicht. Aber ja, das finde ich ganz cool.
Okay. Wer ist da noch so? Sind da noch weiter?
Also da ist, ja, halt Rick und Morty sind da drauf und Inazuma Eleven heißt es. Das ist so ein Spiel, das habe ich früher gespielt auf Nintendo. Und das war mein Lieblings-Nintendo-Spiel damals. Das ist auch so ein Fußballspiel gewesen. Okay. Da haben die auch so Spezialattacken und so gehabt zum Schießen und zum Grätschen und was weiß ich. Das hat mir immer am meisten gebockt und das erinnert mich natürlich auch an meine Kindheit und deshalb habe ich mir das auch tätowieren lassen.
Sehr stark.
Also Leidenschaft für Comics, kannst du selber auch zeichnen?
Nee. Ich bin ein bodenloser Zeichner, also wirklich, wenn ich Activity spiele, dann spiele auf jeden Fall nicht mit mir zeichnen.
Okay. Haben wir uns gemerkt. Eine Leidenschaft, wie gesagt, Comics und dann ja verbunden sogar mittlerweile mit Tätowierung.
Ja.
Hast du ja auch einige.
Ja.
Wann fing das an und wo kommt die Leidenschaft her? So?
Als Leidenschaft würde ich es noch nicht bezeichnen, das Tätowieren. Mhm. Also klar, es bockt und so, aber ich werde es auch nicht meinen ganzen Körper voll mit Tattoos machen. Aber wo ich angefangen habe, das war spontan sogar. Das war im Urlaub 2019, glaube ich, war ich in Griechenland in Urlaub und keine Ahnung, dann kam mir spontan die Idee, dass ich ein Tattoo mache und da habe ich mir hier auf meiner Schulter hier oben Jesus stechen lassen. Ich habe einfach gegoogelt, guter Tätowierer in Griechenland, also wo war ich da, Chersonisos oder so hieß das und der hatte, keine Ahnung, 4,8 Sterne oder so, da dachte ich einfach, ja, gehe ich mal hier und frag, ob die Zeit haben. Die mir gesagt, ja, die hat da und da Zeit, da war ich noch da. Meinte ich auch, warum nicht? Und dann habe ich mir ein Tattoo stechen lassen.
Du sagtest, eine Leidenschaft ist es noch nicht, aber zählen kannst du sie noch? Also wie viele du hast insgesamt? Du hast zum Beispiel auch einen Smiley, glaube ich, tätowiert auf den anderen Arm, ja, da sehen wir ihn.
Ja, was heißt, ja.
Renzi krempelt gerade seinen Ärmel hoch und zählt.
4, 5, 6, also 7. Also ich glaube 10 einzelne Tattoos, aber ich glaube, das und den ganzen Arm hier, also mein linker ganzer Arm und ein paar Teile vom rechten Arm waren zusammen gemacht. Dann der Jesus wurde alleine gemacht und hier an meinem Nacken ist ja auch noch ein Kreuz. Also ich war 3-mal beim Tätowierer auf jeden Fall, das soll ich damit sagen.
Ja. Und hast du da jetzt einen festen? Wirst du ja nicht immer nach Griechenland fahren zu dem einen,
der Jesus also, gestochen hat? Meine andere habe ich in Dresden gemacht, der sticht auch echt gut. Den hat hier Oliver Batista Meyer gefunden in Dresden und da bin ich dann bis jetzt immer hingegangen. Mal schauen, wenn ich wieder ein Tattoo mache, ob ich da hingehe oder mit einem neuen suche. Aber man muss ja eigentlich immer relativ lange warten beim Tätowierer.
Ja, das stimmt. Noch ein Wort vielleicht zu, dass du dir Jesus tätowiert hast. Welche Rolle spielt Glauben bei dir im Leben?
Also ich glaube an Gott, aber offiziell bin ich nicht mehr in der Kirche, weil ich ein bisschen Geld sparen will. ich bin Christ, ich wurde getauft auch damals. Ich bete ab und zu, jetzt nicht oft. Mein Vater ist zum Beispiel auch sehr gläubig, der betet vor jedem Essen, der betet für mich jeden Tag. Und ich denke, wenn man so an so etwas glaubt und also an so jemanden oder an Gott glaubt, dann spürt man immer eine Verbundenheit, ist egal welche Religion letztendlich. Und das ist auch, denke ich, irgendwo gut.
Gibt es auch Phasen, wo das stärker ist bei dir und Phasen, wo das weniger ist?
Wenn ja, du sagst, ich denke, das so. Vielleicht ist das wahrscheinlich normal, wenn es einem schlechter geht, betet man wahrscheinlich häufiger, als wenn es einem besser geht, auch wenn es eigentlich gleich sein sollte und man dankbar sein sollte, sage ich mal.
Ja.
Du hast deinen Vater angesprochen, wir wollen nochmal die Brücke schlagen, damit gibst du ein gutes Stichwort weg von Tätowierung und Glauben hin nochmal zur Nationalmannschaft. Da wurdest du gestern nominiert für den Kader Ghanas, für die A-Nationalmannschaft, die Freundschaftsspiele, die da im September anstehen. Das ist möglich, weil, wie gesagt, dein Vater aus Ghana kommt, wobei du in der Jugend auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hast, für die Junioren. Wie war das? Wie hast du davon erfahren und was löst das in dir aus?
Ja, ich habe ja schon öfters mit Otto Addo telefoniert und ich habe mich auch mit dem getroffen und so. Und mein Pass war ja jetzt ganz halt nicht fertig. Es wäre auch die Möglichkeit gewesen, schon im Sommer jetzt hatten die auch Freundschaftsspiele, glaube ich. Und da wäre ja auch schon die Möglichkeit gewesen, nur ich hatte meinen Pass halt nicht. Jetzt habe ich ihn und da habe ich Otto Addo Bescheid gesagt und da habe ich halt gewartet, sage ich mal. Und dann kam Sonntagabend dann der Anruf. Bist dabei. Und ich konnte es irgendwie nicht glauben. Ich dachte so, ja, WM ist jetzt bald, das ist schon unrealistisch, jetzt war noch nie da und so. Und ja, jetzt bin ich jetzt einfach erstmal vor dem letzten Test, sag ich mal, vor der WM dabei. Das ist schon cool. Und ich hoffe, dass ich da gut performe, dass ich mich irgendwie zeigen kann für die WM dann auch. Also ist echt unglaublich. Also wer hätte gedacht vor 3 Jahren, dass
da sind wir wieder
dass man ja noch A-Nationalspieler.
Ja. Ja, das ist schon krank.
Was verbindest du persönlich mit Ghana?
Natürlich, also ich war tatsächlich noch nie in Ghana. Also mein Vater ist relativ oft in Ghana. Ich und er wollen noch immer, dass ich nach Ghana gehe, aber mein Vater geht halt zu den Zeiten, wo ich halt nie frei habe. Ich hatte Schule, wo er immer gegangen ist oder Training oder was weiß ich, weil der geht immer meistens im Oktober so, fliegt er nach Ghana für 6 Wochen. Ich weiß auch nicht, wer das mit seiner Arbeit regelt. Aber ja, und zu dem Zeitpunkt kann ich halt nie dahin. Und natürlich will auch ich will ja auch ein bisschen über meine Kultur lernen. Und ich kenne ja meine Familie dort auch gar nicht. Deshalb so viel tatsächlich Stand jetzt verbinde ich noch nicht mit Ghana. Hat er mein Vater. Aber ich war halt, wie gesagt, noch nie da und will noch viel kennenlernen dort.
Er wäre wahrscheinlich sehr, sehr stolz.
Ja, er ist super stolz, dass ich das mache und er ist auch echt happy darüber. Also ich glaube, wenn wir jetzt in Ghana schwimmen würden, hätte er auch sofort gesagt, ich fahre damit.
Hast du mit ihm denn auch da über die Entscheidung gesprochen oder wie es die in dir greift, dass du es auch machen möchtest? Und
ja, ich habe mit ihm geredet, jetzt gar nicht so lange, ich habe ganz kurz mit ihm gequatscht, ich hab ihm gesagt, ja, also damals noch, wo es angefangen hat, habe ich ihm gesagt, ja, ich überlege, den Verband zu wechseln und Ghana zu spielen und so. Und da meinte er am Anfang, ja, aber du warst noch nie in Ghana und bla bla bla. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, ich weiß, aber ich würde das halt gern machen. Ich habe jetzt so ein wenig die Chance einfach. Und das hat er verstanden. Und da meinte er auch, ja, ich bin stolz auf dich und ich freue mich, dass du es machen willst und so. Und wenn du Hilfe brauchst, weil ich kann ja auch die Sprache nicht. Also wenn es da irgendwie Unstimmigkeiten geben sollte, dann sag mir Bescheid, ruf mich an, ich rede mit denen und so. Aber Otto Addo ist ja jetzt Trainer, der kann Deutsch. Englisch gibt es ja auch noch. Ich denke, also ich würde jetzt mal schätzen, dass die hauptsächlich auch Englisch sprechen. Einfach. Ja.
Und Otto Addo hat auch noch eine HSV-Vergangenheit. Da ist auch wieder, die Geschichten reißen nicht ab in deinem Leben auch.
Du hast schon gesagt, ist ja allen bekannt, es steht jetzt noch ein großes Turnier auch vor der Tür. Vielleicht da nochmal abschließend so eine Fußball-Weltmeisterschaft. Was löst das bei dir für Bilder im Kopf aus?
Ja, also hast du da als Kind noch dran? Also WM 2010 ist Deutschland ins Halbfinale gekommen. Ghana ist leider im Achtelfinale rausgeflogen. Also dann 2014 hat Deutschland die WM gewonnen. Ghana war nicht so gut. Ja, also WM ist immer geil. Also ich hätte am liebsten wäre es mir sogar gewesen, wenn die jetzt im Sommer gewesen wäre. Also WM im Sommer ist einfach besser und normaler einfach, keine Ahnung, aber trotzdem mit WM hat man eigentlich, denke ich, nur gute Erinnerungen, also jetzt abgesehen von 2018 hat ja Deutschland jetzt auch, weil ich bin ja natürlich auch für Deutschland, ich war immer für Deutschland und Ghana, hat ja Deutschland jetzt wie schon gesagt, außer 2018 nicht so schlecht abgeschnitten, deshalb hatten auch die Fans viel zu feiern, sage ich mal immer, und deshalb verbinde ich eigentlich nur gute Erinnerungen mit der WM und das ist einfach geistkrank, also ich denke, wenn man mal WM gespielt hat, es geht kaum noch höher, sage ich mal. Also das wäre ein unglaublicher Traum, wo ich wahrscheinlich gedacht hätte, dass der vielleicht nie wahr geht. Also, dass ich überhaupt in die Nähe komme, sage ich mal. Das ist echt cool.
Ja, schon verrückt, auch gerade wenn man den ganzen Weg von dir auch so verfolgt, zwar in den jungen Jahren schon viel irgendwie auch erlebt und dann auf einmal könnte es heißen, Renzi bei der WM.
Ja, das wär ein super Abschluss für das Jahr. Also wenn wir weiter hier auch in der Liga so punkten, also das wäre echt ein super Abschluss.
Sehr schön. Super Abschluss für dieses sehr interessante und kurzweilige Gespräch. Wir sind wieder bei Renzi angekommen, sozusagen, und bei deinen Wurzeln auch mit Ghana. Vielen Dank für die Einblicke in dein Leben, in deinen Charakter. Und es hat sehr viel Spaß gebracht. Vielen Dank fürs Zuhören auch. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal wieder, wenn wir den nächsten Gast hier haben. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, nee, also ist ja auch wieder eine Erfahrung fürs Leben. Also machen wir auch nicht immer so einen Podcast.
Ja, stimmt, also, wir haben es angesprochen. Premiere für dich auch. Erste Mal.
Nee, war ganz cool eigentlich. War ja ganz locker alles. Und ja, also zur Not, wenn ihr keinen findet, bin ich auch nochmal dabei.
Ja, wenn du bei der WM warst, kommen wir danach auf jeden Fall nochmal darauf zurück. Ja, vielen Dank. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Und ihr wisst, bis dahin heißt es
nur der HSV.
Pur der HSV. Der HSV-Podcast.